Werte Bildungstrinker, es ist wieder soweit. Herr Bauer und ich sitzen in einem bauerschen Tonstudio. Es wird immer mehr. Wir haben jetzt viele Tasten hier. Das gefällt mir.
Wir rüsten auf.
Ich öffne eine Flasche amerikanischen Whiskys und auf dieser Flasche steht Stack Junior Kentucky Straight Bourbon Whiskey 67,2 Alcohol by Volume. Das entspricht dir drauf 134,4 Proof. Das ist ein Barrel Proof Unfiltered American Whiskey. Was steht noch drauf? Bourbon Whiskey. Distilled, aged and bottled by Buffalo Trace Distillery in Frankfurt.
Kentucky. Frankfurt,
so. Frankfurt. Und für den frühen Nachmittag, nee, späten Nachmittag, cheers, ja. Bauer. Ist ein bisschen kräftig, Vorsicht.
Ja, der macht die Nase frei, passt.
Das muss ich ein bisschen zusammenreißen. Sehr lecker. Ja, wir möchten heute reden. Schönes Gesicht, aber wir möchten heute reden über amerikanischen Whisky.
Mit einem ganz warm ums Herz.
Ja, und auch so im oberen Halsbereich. Es brennt, es kommt gerade wieder hoch. Hossa die Waldfee. Oh.
Barrel proof, ja. Unfiltered barrel proof. 67%, ja. Alles klar.
Aber vielleicht, bis ich meine Stimme wieder. Machen wir ein bisschen Housekeeping bei uns im Bildungstrinkenblock.
Housekeeping.
Housekeeping, are you sleeping? Und okay, merk schon, Herr Bauer. Okay. Übernachte öfter in Hotels.
Vielleicht ist hier Gesichtsflashing bei mir.
Ja, wir kriegen ja lustige E-Mails, finde ich.
Ja.
Ganz toll. Ich habe zum Beispiel, da muss ich mich dringend noch drum kümmern, werter Paul, ich bin schon ein bisschen spät dran, das ist schon, glaube ich, 8 Tage her, die E-Mail. Da kriege ich eine E-Mail von ihm, das fand ich so charmant. Ich hoffe, erlaubst mir, dass ich Paul sage, den Rest verrate ich nicht. Ich bin Paul, Sie kennen mich nicht und ich kenne nur Ihre Stimme aus dem Bildungstrinken-Podcast. Ich hoffe, Sie können mir trotzdem helfen. Ich bin momentan ein Bildungstrinker in südostasiatischem Exil. Genauer in Bangkok. Meine Suche nach einer gut sortierten Bar blieb bisher erfolglos. Daher mein Hilferuf an Sie. Wohin für einen guten Gin and Tonic oder Whisky Sour? Ich wäre Ihnen unendlich dankbar, wenn Sie mir aus dieser Misere helfen könnten. Lieber Paul, ich kümmere mich jetzt darum. Ich verschicke jetzt E-Mails. Tut mir leid, Moment, ich hatte ein bisschen wenig Brotzeit, aber jetzt geht's los. Natürlich, das ist ja ein ernstes Anliegen. Das sind die wirklich wichtigen Probleme, würde ich sagen.
Der Bildungstrinker in der Ferne.
In der Ferne und der Mann kann nicht mal einen guten Gin Tonic oder Whisky Sour trinken. Dem muss geholfen werden. Also werte Bildungstrinker, falls jemand in Bangkok weiß, wo man trinken gehen kann. Ich war selber noch nicht da. Das ist eine der Städte, die fehlt noch. Aber ich kenne Menschen, die da wohnen und die da schon mal waren. Und genau darum werde ich mich kümmern. Also nicht verzagen. Tut mir leid für die Verzögerung. Dann haben wir beide eine schöne E-Mail bekommen. Ich finde das so lustig, dass sie schreibt. Ich kenne sie nicht, aber ich kenne ihre Stimme. Es hat mich sehr gefreut. Johannes hat geschrieben. Wolltest du gerade auch über Johannes reden?
Moment. Nee.
Achso, welche hast du denn?
Ich habe hier die betrifft euch, ihr werdet erwähnt, indirekt.
Ja, das machen wir leider auch noch.
Da wollte ich ja eigentlich gar nicht erst drauf eingehen.
Das hätte ich jetzt auch weggelassen. Ja. Jetzt haben wir es gesagt. Jetzt könntest du es noch rausschneiden. Okay. Johannes schreibt, er hat also unsere letzte Folge Creme de Kakao und Handcrafted Kakao und er hat mir etwas empfohlen, das muss ich tatsächlich heute dann auch bestellen, weil es interessiert mich tatsächlich. Er hat einen Creme de Kakao gefunden, der in Spanien hergestellt wird und der heißt Cacao Pico, also P-I-C-O. Mhm. Und den werden wir natürlich ich werde ihn jetzt bestellen und testen. Das hört sich sehr interessant an. Das haben wir jetzt angeguckt. Es scheint was Anständiges zu sein von den Spaniern. Also vielen Dank an Johannes für den Hinweis. Ich finde es ganz charmant, es wird auch relativ viel kommentiert auf der Internetseite www.bildungstrinken.com. Da findet man auch den einen oder anderen hilfreichen Link, unter anderem auch zu diesem Hallo Bildungstrinken. Hier geht es irgendwie auch um euch und da ist so ein Text von jetzt.süddeutsche.de und man kann da mal googeln, das heißt Wacholder Unsinn. Ich nehme es dem Jan gar nicht übel. Der Jan Stremel hat eine Menge missverstanden, das macht aber nichts. Das ist okay. Jan Stremel ist ein geschätzter Stremmel, Entschuldigung, ich spreche Verzeihung, Herr Stremmel. ein geschätzter Journalist der Süddeutschen und dieses Online-Portals jetzt.de. Der beklagt sich so ein bisschen, jetzt alle nur noch irgendwie, seine Freunde sind nur noch Klugscheißer, die über Gin reden und es nervt ihn alles und alles Wichtigtuer. Und dann zitiert er mich und sagt, was denn hier, Wodka ist für Wirkungstrinker, wie Gin für Bildungstrinker.
Er zitiert wohlgemerkt den Kulturspiegel von vor 2,5 Jahren.
Das war ein Interview, was ich mit dem gemacht habe, ja. Aber man merkt, Herr Stremmel, Sie müssen mal Bildungstrinken hören. Dann wüssten Sie, dass das gar nicht so ist. Mal nicht hier die Zitate aus dem Zusammenhang reißen, bitte. Also so viel professioneller Journalismus muss sein an dieser Stelle.
Aber bitte.
Wir reden ja bei unseren Gin Tonic Tastings von Gordons Gin und Schweppes und loben das in den Himmel.
Ja.
Das wollen wir hier mal, also gerne mal unsere Gin Tonic Folge hören. Also wer mal den Wacholder-Unsinn lesen will, vielleicht hat schon einer unserer Leser gnädig kommentiert, ich weiß gar nicht.
Guter Geschmack, das letztgültige Statussymbol. Es ist natürlich schon eine schöne Formulierung, ist auch nicht ganz unwahr, aber wir teilen das Wissen ja auch gerne.
Deswegen und außerdem, also es ist ja, also was ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gedacht, irgendwie, der Mann tut mir leid, irgendwie nervt ihn jetzt, dass alle mehr wissen als er und er hat keinen Bock zu sich. Das muss er ja auch gar nicht. Man kann einfach nur trinken, das ist ja auch in Ordnung. Und ich mag Leute, die irgendwie mit dem ganzen Quatsch so klugscheißerisch umgehen, auch nicht gerne.
Ja, eben.
Aber es lässt sich ja nicht verhindern, dass sich da in den letzten Jahren eine Menge getan hat und mehr Wissen ist in erster Hinsicht, finde ich, jetzt mal nicht verkehrt. Geht ja, ist ja dann die Frage, wie man damit umgeht, aber.
Ja, es ist ja halt wie mit allen Trends, oder?
Genau.
Ob das jetzt der Whisky war, oder ob das der Gin ist, oder ob es was ganz anderes ist, ob es irgendwelche Hipster-Klamotten hier sind, oder
genau.
Irgendwelche
Memes. Das fängt jetzt ja schon an, also sozusagen ist Jan jetzt mal wieder vorne, er ist jetzt mal so auf Höhe der aktuellen Zeitgeist-Bartender und der Bartender-Magazine, die jetzt alle sagen, dieser Gin-Hype, das nervt ja auch. Das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend. Also, ich finde, gute Getränke und ich bin nicht der, der jetzt sagt, das mit dem Gin ist alles Quatsch. Ich werde das noch in 50 Jahren, finde ich den Gin Tonic toll. Auf meinem Sterbebett finde ich den auch noch toll. Da gibt es halt auch mal Quatsch dabei, aber grundsätzlich ist es ja schön, wenn sich die Vielfalt, da sind ja auch tolle Dinge bei. Das ist die.
Ja, ja.
Also mal nicht alles so schlecht reden, Herr Strömel. Also es ist kein Wachunsinn. Das liegt nicht im Wacholder, der Unsinn. Der Unsinn liegt, wie so oft, in den Köpfen einiger Menschen. Und vielleicht auch ihrer Freunde. Und den, vielleicht müssen sie einfach mal auf andere Partys gehen oder zu uns in die Bar oder ich weiß
nicht. Ja, ich habe auch gerade gar keine Ahnung. Jetzt.de sitzen die auch in München dann?
Ist in München,
wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Also einfach mal ins Schumanns gehen, die können das auch. Oder zu ein paar anderen anständigen
Bars. Ja, oder mal nach Hamburg.
Zum Klaus Stefan in die Goldene.
Einfach mal herkommen, wir sind ja auch nicht so.
Genau, ich gebe meinen aus. Ich gebe einen
Wacholder.
Ich mache gerne ein privates Gin Tonic Tasting, damit der Mann mal auf den Geburtstagsparty wieder mitreden kann. Das ist ja auch langweilig. So, jetzt genug hier unbekannte Journalisten gebasht.
Gebasht, also.
Es gab noch ein paar mehr E-Mails, aber das fand ich so, die drei fand ich sehr charmant. Ich weiß, ich bin auch noch im Pott-Cocktail schuldig. Diese Woche ist das mein Projekt. Der muss fertig werden. Ja. So, aber jetzt wollen wir reden über American Whiskey, ja. Housekeeping.
Ich schließe jetzt auch die Kommentare dort, weil die sind noch lustig. Aber
welche Kommentare?
Die Kommentare bei dem Jetzt-Artikel sind auch nochmal gut. Was? Da sind irgendwie drei dabei, die auch so, ja, boah, alles Schnaps und die anderen empfehlen sich dann Gins.
Genau, fand ich auch.
Also, okay.
Die meisten Kommentatoren sind nicht auf lustig. Der Seite des.
Naja, ist ja schön.
Ich mach nochmal mein, diese 67 Volumen.
Ja, merkt man, ne?
Sieht nach, wir möchten reden über American Whiskey. Das haben wir schon mal so ein bisschen angerissen. Als wir ganz eine der ersten und ich glaube die zweite, dritte Folge war Whiskey Sour.
Yep.
Beim Bildungsring. Da haben wir schon mal ein bisschen darüber geredet. Und
Stack Junior.
Bitte?
Stack Junior, so. Was ist denn American Whiskey? Ich meine, American an sich sagt ja jetzt noch nicht viel aus, oder?
Naja,
also nicht so wie, keine Ahnung, Rye oder Bourbon oder so.
Nee, also natürlich American Whiskey. Jetzt wird's ein bisschen banal, kommt natürlich aus Amerika.
Ah, okay.
da.
Aber der Geschmack verändert sich ja nicht von der Herkunft, sondern von den Zutaten.
Na, genau. Also ich gebe den üblichen, nicht komplett ausreichenden, mit Halbwissen gesehen, Überblick über eine Spirituosengattung, die aber auf jeden Fall reicht, um in der nächsten Mal ein bisschen klug zu scheißen. Okay.
Besser
zu um sein, die Journalisten zu ärgern und die Barkeeper. Also, amerikanischer Whisky kommt aus Amerika. So viel ist klar. Man unterscheidet so ein bisschen. Es gibt.
Jetzt wünschte ich hätte ein Soundboard, wo ich dann sage.
es gibt American Blended Whisky. Das ist ein bisschen wie beim Scotch. Es gibt ja auch den Blended Scotch und den Malt. der Malt gilt ja neuerdings so ein bisschen, also seit, was heißt neuerdings, seit einigen Jahren als das gute Zeug, und der Blended ist ja das einfache Zeug, was natürlich so nicht stimmt, aber so ist das Volkes Stimme, und ähnliches bei American Blended Whisky, das ist ein Verschnitt und der wird meist verschnitten aus Mais und Roggenwhisky, und dann wird er mit sogenanntem Grain Spirit verschnitten, mit neutralem Alkohol, der nicht gelagert ist. Also
ist das überhaupt dieselbe Kategorie, Malt und Blended? Ist es nicht Single Malt und Blended?
Nee, Malt ist schon was.
Single Malt ist was anderes. Ist ja,
nee, das ist, also man unterscheidet grundsätzlich auch in Schottland zwischen Grain Whisky und Malt Whisky. Und der Verschnitt, sowas wie Johnny Walker, nicht alle Johnny Walker Qualitäten, aber der bekannte, ja, Red Label oder, ja, Black Label, ich weiß gar nicht, bei Black doch, glaube ich auch, da ist es halt ein Verschnitt aus verschiedenen Malt-Distillerien, die ihre Fässer bereitstellen, die alle zu Diageo gehören, mhm, das war ein großes Haus, und dann kommt da noch ein bisschen Grain Whisky mit rein, und dann ist es halt ein Blended Scotch.
Okay, aber Malt Whisky ist ja,
wir also wollen jetzt aber über American
auch Whisky, nur gemalztes Getreide, oder? Also es, ja, ist ja nicht irgendwas magisch anderes.
Nein.
Okay.
Gut. Überhaupt nicht. Absolut richtig.
Nein, ich war nur kurz. Nein.
Okay. Und dann gibt es den American Straight Whisky, und der wird in der Regel unterschieden in American Rye, jetzt kann ich mehr sprechen von dem Alkohol hier, American Rye, also Roggenwhisky, American Rye Whisky und American Bourbon Whisky.
Und Moment, du hast gerade das Straight erwähnt und damit unterschlagen.
Das ist der Americans, also es gibt den American Blended Whisky, Kategorie, ja, 1, verschnitten.
Ja.
Setzt sich zusammen aus Mais und Roggenwhisky und, ja, neutralem Alkohol, also Grain Spirit. Mhm. Was heißt neutral, aber Grain Spirit. Dann die nächste Kategorie ist der American Straight Whisky, und der setzt sich, also kann sein, ein American Rye Whisky,
aha,
oder ein American Bourbon Whisky oder einfach Bourbon, ja, Whisky.
Und Straight wird er dann nach
das, es gibt noch
Lagerung,
das Straight, ne? Bourbon, das ist was anderes. Das kommen wir gleich zu.
Okay.
Aber man unterscheidet erstmal grundsätzlich, es gibt American Blended Whisky und American Straight Whisky. Und Straight Whisky ist entweder ein Rye,
ja,
oder ein Bourbon in der Einfachheit gehalten. Der Rye hat in der Regel einen Anteil, also das wird ja aus Getreide gewonnen. Mhm. Der Alkohol wird destilliert aus Getreide. Also aus der, nicht, das Getreide destilliert man natürlich nicht, aber Maischen, man nimmt das Getreide, ja, genau, gibt Hefen dazu, Wasser, wartet, mhm, passiert was, dann wird es destilliert. Und beim Roggenwhisky muss dieser Getreideanteil aus 51% Roggen bestehen, mindestens.
Okay.
Das heißt, es ist nicht reiner Roggenwhisky.
Ja, aber der größere Teil.
Der größere Anteil. Ist, mhm. Und bei Bourbon Whisky muss der aus 51% Bourbon bestehen. Ich wollte diesen Blick sehen, Herr Bauer. Mal gucken. Aus Bourbon Vanille.
Ja.
Natürlich nicht.
Bourbon. Nein, der muss aus einem.
Ja, ja, genau.
Was war das Adelshaus?
Genau, die Bourbonen.
Die Bourbonen.
Auf jeden Fall, nein, der muss natürlich aus 51. Ich dachte, aber der Blick war schön, Herr Bauer. Der muss mal gucken, ob er aufpasst oder nicht einfach nur an seiner Technik rumfummelt.
House of Bourbon.
Also, der Bourbon Whisky muss bestehen aus 51% Mais, Mindestanteil, die Getreidemischung. Okay? Das ist, ja, der grobe Unterschied. Da gibt es noch ein paar Feinheiten, Lagerung und so weiter. Das ist erstmal der grobe Unterschied. Alkoholgehalt, wie er hergestellt wird. Aber das ist so die grobe, damit unterscheidet man. Man redet bei dem, wir reden eigentlich nur über American Straight Whisky. Es gibt eine tolle Art noch, das ist der Corn Whisky. Den finde ich ganz schön. Da gibt's
80% jetzt, Mais.
Genau, der wird überwiegend aus Mais hergestellt. Ist eigentlich eine ganz billige Herstellungsartweise. Mhm. Da haben wir mittlerweile so ein paar Qualitäten im Boilerman. Das ist sehr kernig. Also ich mag das gerne. Okay. Das ist eigentlich so ein bisschen der arme Leute-Whisky gewesen. Ich glaube, der kriegt jetzt so einen leichten Auftrieb.
Das ist lustig, weil Mais ja extrem subventioniert ist in den USA und eigentlich gerade das jetzt noch günstiger sein sollte als früher.
Jetzt müssen wir erstmal, das ist das erste große Problem, ist natürlich, wenn wir über Amerika und Mais reden, ist genbehandelt. Und meines Wissens gibt es nur zwei Destillerien, die nicht genbehandelt sind. Und die eine davon ist Wild Turkey. Und die andere fällt mir gleich wieder ein. Alle anderen arbeiten natürlich nur mit genmanipulierten Mais.
Wild Turkey ist Campari.
Das ist nur der das gekauft hat. Ja. Ja. Also das wir reden
aber. Also die gehören ja alle irgendwie mittlerweile 3, 4 großen Gruppen.
Ja, aber ja. Aber wenn man über Mais redet, klar, und auch der meiste Rye-Whisky, da er ja nicht zu 100% aus, ja, Rye besteht, in den meisten Fällen enthält natürlich Mais und damit oft auch genmanipulierten Mais. Also wenn wir über Mais reden, ist so ein bisschen so und sagt, irgendwie uncool.
Mais hat ja genug Probleme in den USA, da könnte man eine ganze Folge drüber machen.
Aber wir sind ja nicht der.
Aber die wäre nicht so krass, genau.
Auch nicht der Umweltschützer oder was ich was. Nein, wir reden über Alkohol. Genau, das ist, aber ich finde Corn Whisky, wie gesagt, das ist noch eine andere Machart. Der besteht überwiegend aus Mais, wie auch wie Bourbon, der ja auch mehr als, hier müssen es sogar mindestens 79% Mais sein oder 80. Ansonsten im Prinzip schon mal gleich. Dann gibt es aber bei Bourbon noch ein paar Feinheiten mit der Fasslage und so weiter. Kommen wir gleich zu, die vielleicht bei Corn Whisky dann nicht gelten. Corn Whisky ist in der Regel das einfache Getränk. Und damit auch kein American Straight Whisky. Es gibt den Rye und den Bourbon Whisky. Und das Wichtige ist, um zu verstehen, oder um den Whisky zu verstehen, es geht überwiegend um die sogenannte Mashbill.
Mashbill, also die Maisch-Zusammensetzung.
Das ist die Zusammensetzung des Getreides, die man für die Destillation, also erst für das Maischen und dann für was später destilliert wird. Also wo man sagt, dieses Getreide besteht, wie gesagt, 100% Rye ist sehr selten, 100% Mais, weiß gar nicht, ob das geht, wahrscheinlich bei Korn, ich habe keine Ahnung. Und dann wird da halt immer entweder ein bisschen beigemischt Roggen, Weizen und Gerste. Das muss ich nämlich gerade nachschlagen, weil wir beide nicht wussten, was Bali auf Deutsch heißt. Genau, das hört man so oft, dann fällt es mir immer nicht auf Deutsch ein. So, jetzt haben wir, wie gesagt, man kann diese Mashbill, dass man sagt, so unter Whisky-Kennern, das ist das, was eigentlich den Charakter des Whiskys natürlich ausmacht.
Klingt plausibel.
Was interessant ist, American Whisky ist so ein bisschen im aufstrebenden, wir wollen ja nicht über Trends reden, aber es hat so einen leichten, es wird mehr American Whisky getrunken. Man merkt auch, es gibt deutlich mehr Destillerien, Produkte, die Verfüglichkeit wird deutlich besser. Andererseits muss man sagen, es wird teurer. Das Entscheidende, oder das, was so die Whisky-Experten sind sich einig, dass diese Mashbill entscheidend ist für den Charakter des Whiskys, die Zusammensetzung des Getreides. Es gibt im Moment sehr viele neue Destillerien auf dem Markt oder viele Namen, die man Destillerien muss ich vorsichtig sein. Es gibt viele neue Namen und viele Marken auf dem Bourbonmarkt. Der Bourbonmarkt boomt so ein bisschen. Man merkt leider auch, er wird ein bisschen teurer. Das hat vor ein paar Jahren angefangen. Und zwar, wenn man sagt, diese neue Cocktailkultur, da gab es so eine Bewegung ab 2000 rum, wo das alles angefangen hat. Und damit einher ging ja eine Konzentration auf klassische Cocktails. Und klassische Cocktails sind zum Beispiel der Manhattan-Cocktail und all seine Abwandlungen. Und ein Manhattan-Cocktail, wenn man nämlich genau ist, wird nicht aus American Whisky und Wermut gemacht, sondern aus Rye Whisky. Mhm. Und bis zu dieser Rückbesinnung auf die Renaissance der Classic Cocktail, und bis man das wieder angefangen hat zu erforschen, bis man wieder angefangen hat rauszufinden, dass Rye Whisky nicht Bourbon ist, sondern dass es da Unterschiede gibt, Potsdamer, ja. Viele Bücher haben das auch vereinfacht früher. Stand dann American Whisky, die haben Bourbon geschrieben, wenn sie echt Rye meinen. Die waren ja nicht so genau.
Unterschieden mit, wird's mit E, Y geschrieben oder mit Y? Das ist der American und Canadian versus Irish Whisky.
Genau, das hat was mit der Herkunft. Bei American Whisky gibt's beide Schreibarten.
Ja.
Es kommt so ein bisschen darauf an, wo das Haus seinen Ursprung hat. Die einen schreiben, die Iren schreiben es ohne, genau. Ja. Und die anderen, die Schotten schreiben es mit.
Whisky Water, das kam sogar mal zu Englisch im Bericht mal vor.
Bei einigen Whiskys gibt es dann, die schreiben es unterschiedlich auf ihren Labels, weil die eine hat vielleicht einen irischen Hintergrund und der andere amerikanisch. Durch diese Rückbesinnung auf die klassischen Cocktails ist plötzlich so der Bedarf an Rye Whisky gestiegen. Früher gab es so ein ganz paar Rye Brands, die noch überlebt haben, weil diese Machart Rye Whisky war auch ein bisschen ganz früher der ein bisschen einfach hergestellte, der arme Leute Whisky. Also plötzlich, als dieser Bourbon bekannt wurde, der ist deutlich später groß geworden, durch seine Machart, durch die spezielle Lagerung in ausgebrannten Holzfässern und so weiter, der wurde sehr populär und galt, am Anfang war das exklusiver. Deswegen ist Roggen irgendwann ein bisschen in den Hintergrund gefallen. Jetzt lag Roggenwhisky immer so ein bisschen in den Fässern in Amerika. Ein paar Brands gab's noch. Plötzlich haben die Barkeeper wieder angefangen, alle Drinks mit Rye Whisky zu mixen. Und das führte plötzlich vor ein paar Jahren zu einer Verknappung von Rye Whisky. Als wir mit dem Le Lion aufgemacht haben, da gab's noch ein paar gute Häuser am Markt. Zum Beispiel gab's das, was wir sehr geschätzt haben, aus dem Hause Rittenhouse, gab's einen Rye. Der hieß Bottled in Bond, war die Zusatzbezeichnung. Und der hatte 50 Volumenprozent, war also relativ kräftig. Und den haben wir alle geliebt am Anfang, vor 7, 8 Jahren in Deutschland. Dann
trocknete die Quelle aus.
Das hat sich wahr ausgetrunken. Und das ist ein paar mehr Rye Whiskys passiert, weil das Problem an Roggenwhisky oder an allen amerikanischen Whiskys natürlich, man kann nur 2 Jahre lagern, bis 4 muss es, glaube ich, auf dem Etikett stehen. Und dann muss man es nicht unbedingt draufschreiben, wie alt er ist. Aber, also wenn man es drauf schreibt, muss natürlich stimmen, also man kann nicht betrügen und sagen, aber man muss es nicht so nennen, aber Das Problem ist, ein guter Whisky in der Regel lagert 4, 6, 8, das sind so die guten Qualitäten, 10 Jahre. Das heißt, wenn ich merke plötzlich, oh, in den letzten 3, 4 Jahren wird sehr viel Rye getrunken,
ja,
wir müssen mal mehr machen, dann ist das Ergebnis 6 Jahre später zu merken oder 8.
Das ist ja ähnlich wie der Fachkräftemangel.
Oh, das war nicht der Politik.
Ach, verdammt.
Auf jeden Fall ist das halt passiert vor ein paar Jahren. Der Roggenwhisky war weg, ausgetrunken. Und alle haben schon wieder fleißig produziert. Man musste nur ein paar Jahre warten. Das entspannt sich jetzt gerade wieder. Noch nicht bei allen Häusern, aber zum Beispiel Rittenhouse Rye, 50% Bonded-Version, ist wieder erhältlich in Deutschland.
Wird der gelagert?
Weiß ich nicht, muss ich nachgucken. 6, ich weiß nicht, vielleicht steht es auf der Flasche.
Ich glaube, der Straight Rye muss irgendwie ab 2 Jahren darfst du ihn straight nennen. Und
steht hier nicht drauf.
Also nicht so schlimm wie
bei. Also ich weiß es leider nicht. Ja. Auf jeden Fall, jetzt gibt es wieder deutlich mehr Rye. Der einzige Nachteil ist, er ist jetzt auch deutlich teurer geworden. Weil man hat natürlich diese Verknappung auch dazu genutzt, nochmal über die Preise nachzudenken, jetzt bloß so begehrt.
Ja.
Auch American Whiskey. Bei American Whiskey hat man im Moment immer das Problem, man hört oft tolle Marken und findet tollen Bourbon oder tollen Rye und stellt plötzlich fest, jetzt wird er teurer und dann ist er weg.
Mhm.
Um American Whiskey zu verstehen, sollte man einmal unseren guten Freund Google bemühen und da eingeben, wie heißt es? Bourbon Whiskey Family Tree. Wenn man das macht, stößt man auf eine Seite vom Magazin GQ. Und GQ hat da mal ein Bild veröffentlicht, das ist ein Stammbaum. Was nämlich interessant ist, ich glaube, ca. 95% des American Whiskys ist Bourbon und wird im Bereich Kentucky und ein Staat daneben ist es noch, welcher ist es noch, weiß ich gar nicht, Virginia, glaube ich, gemacht. Also fast alles kommt von da und wir haben hunderte von verschiedenen Marken, aber bei American Whisky ist es ein sehr interessantes Spiel, weil es gibt nur ganz wenig Destillerien. Es fängt jetzt gerade wieder an, dass es ein paar mehr Craft Distilleries gibt, die ihren eigenen Whisky machen, aber fast alle Häuser kommen aus 6, 7, 8 großen Destillerien. Und in diesem American Tree unter GQ, finde ich, haben die sehr gut dargestellt, wo der Whisky herkommt. Also es gibt die großen Destillerien Buffalo Trace, Barton, die gehören zusammen zu der Firma Sazerac. Dann gibt's die großen Destillerien Jim Beam und Maker's Mark, die gehören zu Beam International. Jetzt ja wieder auch zu Suntory hat es, glaube ich, gerade gekauft. Beam, die Japaner haben gerade Beam gekauft.
Ja,
sind alle Amerikaner ausgerastet und waren dann so ein bisschen nationalstolz unterwegs.
Die heißen jetzt Beam Suntory.
Yes. Genau, also das ist auch schon wieder ein halbes Jahr alt, das ändert sich natürlich immer. Dann gibt's die große Firma Brown-Forman, die hat einmal den größten amerikanischen Whisky der Welt, das ist Jack Daniels. Wobei der hat wieder eine Sonderstellung. Jack Daniels ist ein sogenannter Tennessee Whisky. Und Tennessee Whisky muss aus dem Bundesstaat Tennessee kommen und muss ich habe den Namen vergessen, es gab so ein altes Gesetz. Auf jeden Fall geht es darum, dass der muss durch spezielle verbranntes Holz, also eine Art Kohle, die aus Ahornhölzern gewonnen wird, muss der gefiltert werden. Dadurch wird der sehr smooth. Charcoal Mellowing heißt das eigentlich, aber es gibt so einen Namen dafür für dieses Gesetz. Wenn ein Whisky Tennessee heißen will, nicht nur Bourbon. Es gibt eigentlich nur 2 Häuser, die das machen. Das ist Jack Daniels und dann gibt es noch George Dickel. Das sind die einzigen beiden Tennessee Whisky auf der Welt, die es gibt. Und Jack Daniels ist der größte amerikanische Whisky. Das ist ein Riesenprodukt.
Es gibt auch noch einige mehr, die in Tennessee destillieren, aber trotzdem einfach nur Bourbon drauf.
Genau, weil Bourbon darf man machen. Man muss auch übrigens nicht mehr, früher dachte man immer, Bourbon muss aus dem Kentucky Bourbon oder so kommen. Das stimmt nicht mehr.
Also wenn alles, was aus
Amerika darf sich Bourbon nennen, wenn ein paar Standards eingehalten werden.
Korn, genau. Reis.
Genau. Ein gewisser Alkoholgehalt, eine gewisse Lagerung und es müssen angebrannte Fässer sein, also so ausgekohlt, darin müssen die gelagert werden. Also wir waren bei Brown-Forman, den gehört Jack Daniels, das ist eine eigene Distillerie. Dann gibt's die Woodford Reserve Distillerie und dann gibt's, das heißt BF Chevrolet oder so, kann ich aussprechen. Dann gibt's einen Riesenverein, die heißen Heaven Hill, machen auch super gute, wir haben aber unglaublich viele Marken, stehen da gar nicht alle drauf.
Ja.
Riesenhaus und das wird halt alles in der Heaven Hill Distillery gemacht.
Ach, die machen Evan Williams, ne?
Ja.
Und Elijah Craig.
Elijah Craig, einer unserer meistverkauften absolute Empfehlung für den Homebar-Trinker, 12 Jahre, Elijah Craig, fantastisch.
Muss ich auch wieder nachkaufen, meine Flasche ist schon wieder leer.
Ja. Dann gibt's das Four Roses House.
Die machen wenig erstaunlich, Four Roses.
Ich glaube, Four Roses, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das der zweite ist, der kein Mais genmanipuliert. Ich glaube, das war das zweite Haus.
Ah, okay.
Dann gibt es George Dickel, eben gesagt, auch ein Tennessee Whiskey. Das gehört jetzt, glaube ich, mittlerweile zu Diageo, vielleicht auch schon wieder verkauft. Und dann gibt es einen ganz großen Underdog-Player, der ist riesig. Und die heißen, die hießen früher LDI, findet man in vielen Büchern, und seit kurzem heißen die MGP. Midwest Grain Producers Products. Das ist ein Haus, das destilliert, glaube ich, immer nach der gleichen Mashbill. Also es hat 2, 3 Mashbills, einmal für Bourbon, einmal für Rye. Zum Beispiel alle Ryes aus dem Haus haben einen sehr hohen Rye-Anteil mit 95%, also mehr als 95%. Und aus diesem Haus kommen dann ganz viele von den bekannten Rye-Whiskys. Die verkaufen einfach die Fässer, wenn die fertig sind, mit dieser Mashbill. Und dann gibt's ganz viele, die sozusagen ihr eigenes Label gründen. Das ist zum Beispiel Templeton Rye.
Ja.
Die haben gerade einen riesen Anpfiff bekommen in Amerika, wurden zurückgepfiffen, sind verklagt worden, weil die immer so ein bisschen, wir sind handcrafted.
Die machen sie auf Small Batch, ne?
Das, genau. Die da haben die Amerikaner gesagt, da gab's riesen Klagen. Ja. Wurde, muss ich fairerweise sagen, ein bisschen unglücklich dargestellt, weil eigentlich waren die mit der, die waren damit sehr transparent. Die haben auf ihre Webseite Videos, die haben das nicht verheimlicht. Und die haben natürlich gesagt, wir, wie das viele machen, die jetzt klein anfangen, die planen dann schon, irgendwann ihre eigene Distillerie zu eröffnen. Erzähle ich gleich eine Geschichte zu einem anderen Whisky, der das macht. Aber haben im Moment noch keinen. Und am Anfang kaufen die halt zu. Und diese graue Eminenz, dieses Riesending, LDI, MGP, die beliefern halt Dutzende von Brands, die es gar nicht gibt. Also dieser Craft Market bei Bourbon und Rye ist 75% Bullshit oder 85% und dann gibt's ein paar, die wirklich selber
und
was machen.
MGP ist 95% Roggen und
also deren Rye-Mashbill
hat zum Beispiel,
die sind alle gleich. Dann geht's darum, wie lagere ich die, wie lange und was interessant ist, worüber immer, also
vielleicht
was.
Auch worin, ja.
Die Fässer sind ja vorgegeben für American Whisky.
Ja, aber für Handcrafted Kram ja nicht, ne? Da kannst du ja irgendwie auch in Portfässern lagen oder sie halt anders.
Ich weiß nicht, ob man das Finish erlaubt ist. Bin ich mir gar nicht sicher. Das gibt's, glaube ich, nur bei Scotch. Aber, was zum Beispiel interessant ist, ist, wo sie im Warehouse liegen.
Ja.
Warehouse sind Riesenhäuser, wo teilweise Millionen von Fässern liegen. Alle. Und dann geht es zum Beispiel darum, liegen sie unter der Decke oder liegen sie unten? Das hat was mit Temperaturen übers Jahr zu tun. Und die schmecken anders.
Deshalb macht man ja auch oft dieses Solera-Verfahren, wo man alles zusammenmischt.
Die unten. Großen Häuser, so wie Jack Daniels, die sagen, die müssen ja auch herkömmlich, das ist, wenn man mal da war, Wahnsinn, Jack Daniels, Wahnsinn. Also ist
das ja die Holzfässer, ne? Das ist ja auch nicht.
Naja, man geht da über dieses unglaublich riesige Gelände, ist natürlich alles, die haben tausende von Fans, die jeden Tag da kommen und diese Tour machen. Das ist natürlich sehr touristisch, als wenn man da mit ganz seriösen Barkeepern kommt, kriegt man noch so ein bisschen die kleine Extra-Tour. Aber die führen einen dann durch die Häuser und zeigen einem, wo die Fässer hergestellt werden. Also es gibt die große Coppridge Bluegrass, das ist einer der größten Fasshersteller Amerikas. Es gibt nur 2, 3, 4 große Fasshersteller. Die machen so einen Hauptanteil, die beliefern alles für Jack Daniels. Die brennen halt diese Fässer aus und dann kommt das zu Jack Daniels und dann zeigen die einem, ne, hier kommt das Getreide an, hier machen wir die Mashbill, hier wird destilliert, hier sind die riesen Warehouse und dann guckt man auf eine riesen, also Haus an Haus, alles voller Whisky, unglaublich, und dann sagt man, wow, das ist echt groß, und dann erzählen die aber, okay, ich weiß gar nicht, wie viel, aber von diesen Hallen haben sie halt in dem Bezirk noch ein paar Dutzend, also diese Fläche, dieses einfach die Lagerhäuser, es gibt so viele, die zeigen sie einem gar nicht, es sind so unglaublich viele Lagerhäuser, weil es Millionen von Liter sind, die irgendwo lagern, weil sie halt immer, ich weiß nicht, wie lange Jack Daniels lagert, 4 Jahre, 6 Jahre, keine Ahnung.
Ist unterschiedlich, glaube ich. Ne?
Auf jeden Fall, weil sie einfach so ein erfolgreiches Produkt sind, bei den Craft-Leuten so ein bisschen so mit einem lachenden und Weinauge, weil auf der einen Seite sagt man dieses Charcoal Mellowing, also was sie halt machen, sind halt so diesen riesen Holzstapel verbranntes Ahornholz, durch das dann das fertige Destillat durchtropft und unten kommt das gefiltert raus, das was Tennessee Whiskey ausmacht, nimmt halt extrem viel von den, vom Charakter, sagen so die Freaks, die eher so Canning Whisky mögen.
Ja.
Die Leute, die Jack Daniels mögen, lieben halt dieses, weil es halt extrem smooth ist. Das kriegt durch dieses.
Das ist ja im Endeffekt eine Kohlefilterung.
Ist Geschmacksfrage. Zurückzukommen noch einmal zu den letzten beiden Destillerien. Die großen White Turkey, wie gesagt, auch eine der zweite, die ohne Gen behandelt, meist meiner Meinung nach auskommt von den großen. Und dann gibt es noch Willett.
Willett Blend.
Ja. Oh mein Gott. So, das muss man verstehen, weil, wie gesagt, wenn man sich mit, es gibt da steht ganz viel Quatsch auf den Flaschen irgendwie. Da steht da meist zum Beispiel, es gibt eine absolute Kaufempfehlung, ganz schwer zu bekommen, kommt eigentlich aus dem Hause Willett und heißt Noah's Mill.
Ja.
hat irgendwas an die 60, 57,15 Volumenprozent. Steht halt hinten eine tolle Geschichte drauf. Dann steht da zum Beispiel drauf, Distilled in Kentucky, bottled by Noah's Mill Distilling Company. Ne? Man muss dann halt auf die Feinheit achten. Da steht nur, es ist Distilled in Kentucky, aber es wird abgefüllt von einer Firma, die zufällig Distilling Company heißt. Da steht nicht drauf, dass die Destillerie Noah's Mill heißt. Die Destillerie wird dazu gekauft bei Willett. Und so gibt's halt viel auf dem Markt, was so ein bisschen, wir sind nicht, aber Noah's Mill ist ein fantastisches Produkt, leider in Deutschland ziemlich vergriffen im Moment. Wir bestellen fast immer in England mittlerweile größere Mengen. Ich glaube, Whisky.de hatte jetzt nochmal ein paar, da haben wir nochmal nachgekauft.
Ja, also Whisky.de ist, glaube ich, generell eine ganz gute Quelle für.
Herr Lühmann, ja, oder Familie Lühmann. Jetzt sage ich schon Lühmann, Herr Lühmann ist eine Weinquelle. Weinquelle hat ihn leider gerade nicht mehr. Ich verwechsel das gerade. Nee, wie heißt denn der Herr? Ach, kenne ich eigentlich sehr gut. Jetzt habe ich vergessen. Fällt mir gleich wieder ein. Also Whisky.de, Lüning heißt der Horst, deswegen verwechsel ich es.
Der hat auch einen ganz großartigen YouTube-Channel.
Ja?
Seine Whisky-Tastings, das ist so super. Ich hatte zuzuschauen, okay. Das ist eine riesige Freude.
Ja. Auf jeden Fall Herr Lüning und Herr Lühmann oder Familie Lüning, weil das macht eigentlich Frau Lüning, Theresa Lüning, genau. Leitet den Shop. Und er macht das Ganze, glaube ich, PR. Also machen sie super. Ist beides tolle Häuser.
Da habe ich auch schon einiges an Geld
gelassen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sie haben Whisky.de vor ein paar Jahren, vor 2, 3 Jahren gekauft, ich glaube für 2 Millionen Euro oder so. 1 oder 2 Millionen. Das war ein ziemlich,
muss man googeln. Vorher war es Whisky.de, glaube ich.
Genau. Sie haben mal gesagt, das hat einen so hohen Wert. Also habe ich so gedacht, braucht man das wirklich? Aber okay. Bis jetzt haben sie das alles sehr gut hingekriegt. War okay.
Das ist übrigens auch eine sehr schöne Lektüre für den Kaffeetisch zu Hause, den Whisky.de-Katalog.
Okay.
Da kann man wunderbar innerhalb von 2 Stunden ein paar 1000 Euro ausgeben.
Das ist das Problem mit all diesen
Katalogen. Also Wahnsinn. Da haben wir auch mal schon Geschichten zu allen Distillen und so. Aber ja, das ist natürlich das meiste, ist nicht American Whiskey, sondern eine der irgendwie, wir machen 5 Fässer im Jahr, Scottish irgendwas.
Also dieses Gläschen Stack zieht mir am Nachmittag echt die Zunge weg.
Wahnsinn. Wir haben auch aus dem letzten Mal nicht gelernt, dass man die Gläser nicht so voll machen muss.
Oh. Stack kommt zum Beispiel, das war die Einladung, ist so ein Sammler. Whisky ist schon so ein bisschen limitiert, nicht mehr ganz günstig. Genau, brennt ein bisschen.
In den Augen, ich habe gerade reingeatmet.
Ist schon was für Stufe 2 bis 3 Trinker. Wir müssen noch mit der Gamification nachdenken. Kommt zum Beispiel aus dem Haus Buffalo Trace. Und Buffalo Trace hat ein paar großartige Whisky, also Stack ist einer der großen, gesuchten, tollen Whiskys. Und ganz berühmt aus deren Haus ist zum Beispiel Papi van Winkel. Das ist eine ganz große Legende. Der Mann, der früher angefangen hat, der hat auch sehr viel für Bourbon getan. Und dieses alte Label Papi van Winkel gilt so als die teuersten Bourbons. Und die gibt es halt nur immer ganz selten welche auf dem Markt. Die kommen eigentlich aus dem Haus Buffalo Trace und hat gesondert gelagert, speziell. Und wie man auf dieser Grafik, die man googeln sollte, The Whiskey, Bourbon Whiskey Family Tree, erkennen kann, sind diese Bäume immer so ein bisschen pro Distillerie gespaltet. Und da geht's in der Regel oft um deren Mashbill. Weil in der Regel macht jedes große Haus 2 bis 3 oder 4, meistens sind es 2 oder 3 verschiedene Mashbills. Das eine ist dann vielleicht die reine Roggenlinie, wo sie vielleicht dann sagen, unsere Mashbill für Roggen hat 90-10, 60-40. Das ist manchmal auch relativ wenig Roggen. Es muss halt mehr als 51 sein. Und dann gibt's verschiedene andere Mashbills. Und man sieht hier ganz toll auf der zum Beispiel, und das ist so der Geheimtipp, der Papi von Winkel 15 oder 12 Jahre kostet da manchmal ein paar 100 Euro. Ja, sieht man hier auf dem ganz toll, ganz seltener. Und Weller, 12 Jahre, kommt auf der gleichen Mashbill, das ist das gleiche Produkt. Heißt nur Weller 12 Jahre und die Flasche kostet irgendwie 40 Euro oder 5, ich weiß nicht die aktuellen Preise. Kostet aber ein Fünftel oder ein Zehntel. Also man kann Papi sammeln oder wie gesagt, als Wertanlage und ich trinke ihn auch gerne. Wir haben letztens hier schon eine Flasche aufgemacht, wir haben ihn auch hier. Aber wer guten Bourbon für weniger Geld haben will, trinkt Weller 12 Jahre.
Wie kann es sein, dass der Papi van Winkel auf dem Bourbon Wheated Ast ist und der van Winkel Reserve auf dem Rye Ast? Ist das nicht total verwirrend?
Nö, weil das eine ist dann halt der mit der Roggen Mashbill, das ist ein Rye und das andere ist ein Bourbon und der hat einen Anteil von Wheat.
Ja, aber sie
heißen so ist so die? Ähnlich. Ja, sie heißen so ähnlich, das stimmt so.
Also für den Gelegenheitskäufer.
Vielleicht es gab jetzt zum Beispiel beim Barmagazin Mixology gerade so ein paar, online haben sie es vor ein paar Tagen gestellt, das war ein etwas älterer Artikel vor ein paar Monaten über Rye Whisky und da hat zum Beispiel der Sazerac Rye gewonnen. So ein bisschen, Also der ist super, Sazerac. Er kommt aus dem gleichen Haus. Sazerac gehört halt zu Buffalo Trace und das zu Distillery Buffalo Trace und das Unternehmen heißt ja auch Sazerac. Aber Sazerac Rye ist halt einfach nie zu bekommen. Es gibt ihn einfach im Moment.
Man kriegt ihn nur 4 Jahre geaged ist.
Ja, ist halt überall vergriffen, weil es einfach der beste Rye, die Amerikaner bauen. Warum sollen sie es nach Europa schicken, wenn sie schon alles in Amerika verkaufen können? Innerhalb von 24 Stunden, irgendwie ist das Haus leer. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, so Sachen hochzuloben, die man so gar nicht bekommt. Also ich kann sie eigentlich, ich finde sie nicht in, und wenn es mittlerweile so, wenn dann irgendein Großhändler die hat, dann ist es so, okay, du musst, wenn du eine Flasche Sazerac haben willst, dann musst du dafür aber 12 von dem abnehmen. Dann gibt's so Bundles. Also es ist so ein bisschen, gibt's noch, aber es wird sich sicherlich bald besser, weil die werden sicherlich das erkannt haben und auch deutlich mehr jetzt produzieren, aber wie gesagt, man muss halt auch ein bisschen agen und.
Ja, klar.
Sazerac Rye ist, es gibt den 18 Jahre alten, den finde ich zum Beispiel nicht so interessant, ist brutal teuer, aber den normalen Sazerac Rye finde ich sehr schön.
Also ich muss eigentlich erst eindecken, ihn dann hochloben und dann seine Bestände gewinnen.
Wie ich das immer mache, ja, aber dann sind die Bestände auch weg, weil dann kommen die ganzen so Bauers in meine Bar und saufen alles weg. Ist ja auch egal, was das kostet, weg damit. Ja. Und dann. Es gibt zum Beispiel einen Rye Whisky, den wir jetzt sehr viel benutzen, der ist relativ neu und noch sehr überschaubar vom Preis, der heißt 1776. Mhm. Den finde ich sehr schön. Der ist bezahlbar und also ist, finde ich, hat 50 Volumenprozent, also 100 Proof, ist gut gemacht.
Der ist jetzt natürlich sehr revolutionär benannt.
Ist das so? Ich weiß nicht, was
das ist. 1776 war doch der Beginn des der amerikanischen Revolution oder des was haben sie da gemacht? Also ich weiß nicht, ob der Krieg da begonnen hat, aber es war auf jeden Fall ein markantes Datum.
Ja. Ist zum Beispiel aber bei dem so, dass...
Die Unabhängigkeitserklärung war 76, Sezessionskrieg begann.
Und der kommt zum Beispiel von der grauen Eminenz, also von dem Mann im Hintergrund, von diesem ehemals LDI, jetzt MGP, von dieser, der hat die gleiche Mashbill wie hunderte von Rye, oder hunderte nicht, aber Dutzende, über 95% Rye. Aber der ist toll. Und für das Geld, für den Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es ein toller Rye. Gefällt mir sehr gut. Ich hatte zum Beispiel mal das Vergnügen, ich war vor einiger Zeit in Hongkong, habe da eine Woche Schulung gegeben für das Hotel Shangri-La, für die Shangri-La Hotelgruppe mit unserem guten Freund Charlie, ein fantastischer Barkeeper, ehemals vom Schumanns, der leitet jetzt das ganze Beverage-Programm weltweit für die. Und da hatte ich das Vergnügen, den Junior aus dem Hause Mitchers kennenzulernen.
Auch eine hübsche Flasche.
Mitches, ja. Und das ist zum Beispiel eine interessante Geschichte. Ich wollte es ja eigentlich mit ihm so ein bisschen auch als Podcast seinerzeit, ich wollte es mal aufzeichnen und er war so ein bisschen vorsichtig und sagte, nee, das darf ich nicht. Und das war ein bisschen
cool. Small Batch.
Genau. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die ist interessant, weil ich glaube, das ist das, was gerade ganz viel passiert und wie es in Zukunft von vielen Destillerien oder was viele, die so ein bisschen dieses bisschen ernsthafter meinen und sich etablieren wollen, die das so angehen werden wie diese Jungs. Die Geschichte ist die, der Vater, also ich habe den Junior getroffen, der ist ungefähr mein Alter, der war ein bisschen jünger als ich, 2-3 Jahre. Der lebt in Hongkong und macht den ganzen weltweiten Vertrieb von da. Sein Vater lebt halt in Amerika. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Geschichte die. Mitches ist das älteste oder eine der ältesten Bourbon Brands Amerikas. Hier steht drauf, established 1753. Hört sich ja schon mal toll an.
Da warst du noch britisch.
Wow. Super. So, er stimmt sogar. Pre-Revolutionary War Quality. Bla, 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 bla. So. Der Vater, also der jetzt, der sozusagen der Senior, der jetzigen Mitch, des jetzigen Mitches Brands, der war in den 60er, 70er Jahren oder immer noch einer der größten Alkohol- also legalen, wir reden hier nicht über Nucky Thompson, sondern über einen großen legalen, das war ein Alkoholhändler im Bundesstaat New York, glaube ich. Und der hatte halt sehr viel Alkohol verkauft. Und früher war Mitchers halt, weil es der älteste Brand war, war ein Riesenthema. War nicht teuer, wurde so mitverkauft. War einfach ein Brand, was du hattest.
Okay.
Ich kriege das jetzt datumsmäßig hin, wie gesagt, ich durfte es leider nicht aufzeichnen. Dann haben sie vor ein paar Jahren oder vor jetzt, vor 12, 15, also schon ein bisschen länger her, haben sie irgendwie überlegt, Mensch, vielleicht wollen wir mal, wir wollen einen eigenen Whisky machen. Und haben gesagt, wie wollen wir den nennen? Wir wollen ein eigenes Brand kreieren. Und der Vater hat immer gesagt, wieso gibt's eigentlich keinen Mitchers mehr? Früher gab es den immer und irgendwie gibt es den gar nicht mehr. Es war doch der älteste. Was ist da los? Dann haben sie angefangen und festgestellt, okay, die Firma, irgendwie, es gibt alles nicht mehr, es gibt kein, ist alles weg.
Und noch keine Nachfolger.
Wie auch immer. Es gab noch alte Flaschen, aber es gab keinen aktuellen Bezug mehr. Es gab wohl auch eine alte Distillerie, die gab es, aber es war alles zu. Dann haben sie nachgeforscht und irgendwie festgestellt, ich kriege es jetzt nicht genau hin, ich möchte so feststellen, dass es jetzt, es ist irgendwas. Irgendwas war schlimm. Irgendwas haben die ehemaligen Besitzer angestellt, was irgendwie kriminell war. Ich weiß es nicht. Steuerhinterziehung. Irgendwas war passiert. Aus irgendeinem Grund hatten die alle, entweder waren sie tot oder hatten fluchtartig das Land verlassen. Irgendwas Doofes hatten sie angestellt. Dann haben sie ja gesagt, Mensch, wir wollen gerne einen Whisky machen. Die gibt's nicht mehr. Eigentlich würden wir gerne diesen Whisky-Brand, also Mitch, das ist ja eine tolle Story. Habe ich selber früher viel gehandelt. Wie machen wir das? Dann haben sie angefangen, alle Anwälte, haben sie den Anwalt angeschaut und gesagt, lass uns mal rumfragen, ob wir den, von wem wir diesen Brand kaufen können.
Ja, genau. Wenn die
wem gehört
der geschlossen
denn?
Haben.
Erben, ja. Irgendwas muss ja einen geben. Ich habe keinen gefunden. Und irgendwann hat man so gesagt, sag mal, was machen? Können wir das einfach wieder neu schützen lassen? Und dann haben so irgendwelche anderen, weiß nicht, Ämter und Anwälte haben gesagt, ja, eigentlich könnt ihr das ist alles vorbei, könnt ihr benutzen. Und dann sind die einfach wieder und haben gesagt, okay. Dann schützen wir uns tatsächlich, also das Whisky-Label. Die haben also keine Verbindung zu der Historie.
Warum
können außer, dass er es früher viel verkauft
1753 hat. Draufschreiben.
Ja.
Wenn die nicht mal.
Die Geschichte ist ja, dass so, wie auch immer, es machen ja viele Whisky, viele Alkoholhersteller. Was sie dann gemacht haben, ist, sie haben gesagt, okay, jetzt würden wir gerne, jetzt haben wir das Label, jetzt würden wir natürlich gerne Whisky dazu verkaufen. Wie wir eben gelernt haben, amerikanischer Whisky muss ein paar Jahre lagern. 4, 6, 8, bis er anständig ist. Und sie haben nämlich der alte Mitchell, der erste, war immer 8 Jahre. Was haben sie gemacht? Ich weiß nicht bei wem, ich glaube, es war bei LDI, aber vielleicht auch ein anderer großer. Sie haben Fässer gekauft mit jemand, der Ahnung hat, haben die, ich weiß nicht, verschnitten oder so, wie auch immer, haben gesagt, das ist unser Mitchell. So und so viele Fässer aus der Ecke im Lagerhaus verschneiden wir, was auch immer, das ist jetzt Mitchell's Bourbon. Und sie haben auch ein Rye. Ich weiß nicht, wann sie
ein MGP Rye. Und Finger Lakes Distillery.
Wie auch immer. Ja, das ist ja dieser MGP, also LDI, jetzt heißen die MGP.
Ja.
Da haben sie angefangen und haben gesagt, was habt ihr denn so? Wir kaufen mal. Damit haben sie angefangen und gesagt, damit bringen wir den Whisky in den Markt. Dann haben sie natürlich immer gesagt, das ist natürlich relativ, das ist der Whisky, den wir jetzt haben, der schmeckt richtig gut, so wie wir ihn mögen.
Ja.
Aber irgendwann ist ja auch das letzte Fass davon leer, von dieser Abfüllung. Was machen wir denn dann? Dann haben sie angefangen mit ihrem, ich weiß nicht, ob es immer noch bei LD ist, aber sie haben einen Destiller halt gefunden und gesagt, wir möchten, dass du unseren Whisky nach dieser Mashbill und nach diesem Rezept destillierst und lagerst. Also das ist unser Style, wie wir ihn haben wollen und das soll immer gleich sein. Zweiter Schritt, also erster Schritt, einfach Fässer kaufen. Zweiter Schritt, nach eigener Vorstellung bei jemand Fremden brennen. Das machen sie immer noch, haben aber angefangen, letztes Jahr, ihre eigene Destille zu bauen. Die wird, glaube ich, dieses Jahr eröffnet. Brauchen dann weitere 4 bis 6 Jahre, bis sie den ersten Mitchell's in einer eigenen Destillerie verkaufen können. Weil er ja so lange, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie fangen dieses Jahr irgendwann an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist der Weg, den natürlich viele amerikanische Brands gehen. Wie gesagt, das Problem ist, selbst wenn du heute sagst, ich will jetzt American Whisky machen, musst du 4, 6, 8 Jahre warten.
Ja.
Und es kostet natürlich auch richtig Geld. Du musst 4, 6 Jahre lang warten. Du produzierst die ganze Zeit und legst das ins Lagerhaus und verkaufst das nicht. Ich bin gespannt, wie der, also ich fand Mitchell's eigentlich immer einen schönen Whisky.
Hier steht jetzt gar nicht drauf, wo das produziert wurde. Da muss das nicht draufstehen.
Nee,
das ich dachte, das sei ein
amerikanischer Whisky ist schlimmer als in der Prohibition hier. Da wusste man zumindest, kommt nicht aus Amerika. Es kommt aus Kanada.
Ja, Kanada.
Ja. So, und dann gibt es zum Beispiel ein paar tolle kleine.
Ist das dann jetzt wirklich Small Batch? Also ich meine, das steht drauf, aber.
Ja, das hat ja was mit dem Fass zu tun. Aber Small Batch ist ja ein Begriff, den man schön benutzen kann.
Also wenn ich das irgendwo von MGP einkaufe, ist es vielleicht ja irgendwie ein bisschen albern.
Nach der eigenen Mashbill produziert mittlerweile. Das ist nach den eigenen Vorstellungen, deren eigene Linie. Aber.
Ja, okay.
Es ist halt noch nicht deren, aber sie arbeiten dran. Sie haben jetzt die Destillerie, sie bauen. Ich weiß nicht, ob sie schon anfangen, aber ich glaube, das ist der Weg, den halt viele gehen. Also die es ernsthafter und langfristiger betreiben und sich etablieren. Ist zwar keine coole Story, ist jetzt nicht wie, ich bin der Schwiegersohn von so und so und wegen uns gibt's seit 1800 irgendwas. Ja. Ist halt, mein Vater hat das Zeug früher wie ein Weltmeister verkauft. Plötzlich waren die pleite und weg und wir haben uns die Marke schützen lassen und machen jetzt mal was Eigenes und finden, war früher ein geiler Whisky, wir machen wieder einen geilen Whisky. Ist jetzt so eine um die Ecke gebrochene Geschichte, aber am Ende des Tages mir wichtig, dass das Produkt schmeckt und dass es nicht gefaked ist. Das ist nämlich bei American Whiskey, das ist ein Thema, was sehr wenig besprochen wird. Und das ist zum Beispiel auch bei den Templeton-Jungs war das so. Und ich glaube auch bei Mitchers, da reden sie nicht gerne drüber. Das ist so, man darf nämlich bei American Whiskey, wenn er Bourbon heißt, bei Rye weiß ich es gar nicht, bei Bourbon weiß ich es. Und ich glaube, er darf aber nicht Straight Bourbon heißen, weil wenn man das draufschreibt, was eigentlich nur heißt, er ist mindestens 2 Jahre gelagert, aber da gibt es so einen Zusatz in dem Gesetz, das ist sehr umfangreich, das Bourbon-Gesetz.
Das ist wahrscheinlich so wie die EU-Spiritosenverordnung, nur halt für die
von nur der für amerikanisch dann 10-mal so groß. Auf jeden Fall, was man machen darf bei amerikanischen Whisky, ist, man darf 2,5% andere Stoffe zusetzen, Flavors. Ich glaube, es gibt sehr starke Auflagen. Es müssen Produkte sein, die in dieser Verordnung gestattet sind. Ganz genau, was ich damit nur sagen will, man kann Geschmack beeinflussen. Und zwar nicht auf natürlichem Wege. Das ist, und deswegen steht auf vielen Flaschen meines Wissens nicht Straight Bourbon.
Straight, genau, heißt straight nämlich heißt eigentlich keine nur, Zusätze von Farbstoffen.
Genau, heißt eigentlich nur, in den meisten Erklärungen heißt man, der muss mindestens 2 Jahre gelagert sein. Aber eigentlich geht es um diesen ganzen Quatsch mit Farbstoffen und irgendwelche
Heilstoffe. Also keine Geschmacksstoffe, keine Farbstoffe und keine anderen Brände. Also keine anderen Spirits.
Ja. Also wer jetzt irgendwie genmanipuliert durchs Leben laufen will, der braucht entweder von White Turkey oder Four Roses Straight Bourbon, dann ist kein Scheiß drin. Das mal abzukürzen.
Ja, wobei,
keine genmanipulierten Malz.
Wie viel bleibt es auch nach Destillation
frei? Nein, ich bin da der Letzte, ich trinke ja alles. Ich muss übrigens dazu gestehen, dass der Stack, der mir permanent die Lunge wegbrennt, natürlich die Speiseröhre, ist übrigens ein Straight Bourbon. Also wir legen natürlich Wert auf Qualität. Aber es gibt eine Menge, also zum Beispiel auf dem Mitchell steht einfach nur Small Batch, haha. Aber ich erkenne hier, vielleicht im Kleingedruckten, nirgendwo Straight Bourbon, das heißt, hier ist vielleicht noch mal kurz mit der Würzmaschine draufgespuckt worden.
Etwas Pfeffer.
Genau, da geht auch noch was. So. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben, es ist nicht alles so, wie es sein soll. Wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja ein paar kleine
Destiller. Das ist eine schöne Farbe.
Das ist eine schöne Farbe und eine schöne Flasche und teure Flasche und ein tolles Produkt. Genau, weil es gibt zum Beispiel die Anchor Distilling Company in San Francisco, California. Und Anchor Distilling Company macht ein paar Produkte. Ich kenne eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es gibt ein drittes. Jetzt überlege ich gerade, was sie noch machen. Sie machen hier so eine ganz schräge Geschichte. Ich google es mal kurz. Was sie nämlich machen, sie sind berühmt geworden mit einem Gin. Wie das immer so ist, diese Gins. Und der Gin heißt Junipero.
Ich hörte davon.
Ja, sehr schöner Gin. Kommt aus Kalifornien. Und ich glaube, in Amerika ist die Firma auch sozusagen eine Vertriebsgesellschaft. Die haben noch andere Brands, was sie mit vertreiben. Aber was sie selber herstellen, ist halt einmal der Gin. Und dann, ach ja, genau, sie machen den Genevieve. Das ist so eine schräge Geschichte. Es ist sehr malzig, dass man sagt, das ist die alte Machart von Gin. Gin, sowas, was früher in Amerika gemacht wurde, so eine Art Interpretation von Old Tom und Geneva. Das ist eine sehr rudimentäre Oldschool-Machart, sehr fast floral und weinig. Und die nennen sie sowas wie, das heißt, ich kann es hier aussprechen, Genevieve oder so.
Okay.
Und die machen mittlerweile auch einen Old Tom Gin, der heißt Anchor Old Tom Gin, habe ich noch nicht probiert. Aber sie machen Whisky und sie machen einen Whisky, der heißt Old Potrero. Den gibt es in ein paar Qualitäten. Das ist ein Roggenwhisky und welchen ich da sehr schön finde, ist, das nennen sie 80th Century Style Whisky. Das ist eine Pot Distill, das ist eine 100% Roggen Mash Bill. Also nur Roggen, reiner Roggen. Und die Machart ist so, wie man sagt, so haben sie sich am Alt geforscht und so wurde im 18. Jahrhundert amerikanischer Roggenwhisky gemacht. Und das ist wirklich brutal lecker. Selbst mit als Highball im Bottleman. Das Problem ist, das ist ein
Single Malt auch. Wow.
Das Problem ist, es ist ein extrem teurer, also ich weiß nicht, kostet 70, 80, 100 Euro. Eine Zeit lang war wieder vergriffen. Zum Beispiel das einfach nur als Rye and Dry.
Ja.
Ein Highball, wo man Roggenwhisky nimmt. Man nimmt Ginger Ale. Dieser Name Rye and Dry kommt daher, das ist früher in Amerika das erste große Ginger Ale. hieß Canadian Dry,
ja,
hatte ganz tolle Werbung und hieß, haben so Werbung gemacht mit, wir sind das Champagner Ginger Ale, weil wir haben eine ganz feine Kohlensäure und so, haben das sehr Perlage. Gut, genau, die Perlage, und deswegen hat sich dieser, die Amerikaner neigen ja zu diesem 7-on-7 und zu diesen Abkürzungen bei Long Drinks. 7-on-7 ist zum Beispiel 7 Crown Whisky mit 7 Up, und sie haben halt diesen Rye and Dry kreiert für Wrong Whisky mit Ginger Ale, und wenn man einfach nur diesen unglaublich guten Old für zu Hause, also für die Party würde ich es nicht machen, aber das ist mit wenig Ginger Ale fantastischer Drink. Ganz stark Roggen, super.
Wo kann ich den kaufen? Weil die Weinquelle hat ihn zum Beispiel nicht.
Nee, der ist dauernd vergriffen. Also man findet ihn meist in England bei Whisky Exchange, also manchmal auch bei Weinquellen natürlich. Whisky.de ist immer sehr gut, aber in Deutschland ist er oft schnell vergriffen. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Flaschen irgendwo
bekommen. So hard to get.
Hard to get. Wenn, leider, aber bis vor kurzem war es okay.
Ja.
Jetzt ist er teuer. Weil war
wie lange wird der geaged?
Weiß ich nicht. 2 years and 5 months. Geht also.
Ja.
Uncharred Oak Barrels. Also
uncharred.
Anders, ja, nicht wie die, ne, die moderne Bourbon macht.
Das hat ein bisschen heller?
Ja. Absolut. Ganz toller Stoff.
Whisky-Idee hat ihn auch nicht im Shop. Das ist ja schlimm. Hey, hey, hey.
So, und jetzt, wo wir so viel über Rye und Bourbon philosophiert haben, kann man das sagen? Ich glaube, sollten wir mal drüber reden, wie man das ganze Zeug denn trinkt. Also, oder wir haben damit ja schon angefangen. Man kann das natürlich pur trinken. Das ist empfehlenswert. Ich mag ja das auf Eis. Ich würde dann natürlich das große Stück Eis bevorzugen statt das verwässerte, die vielen verwässerten kleinen Stücke Eis.
Oder die Eiskugeln.
Genau. Dann mixen wir das natürlich. American Whiskey hat ja immer auch so das, also gerade die einfachen Qualitäten haben immer so dieses, ne, also alles, was berühmt und groß ist, Jim Beam, Jack Daniel, so alles super. Aber
ein bisschen Stigma.
Ja, ist natürlich mit Cola oder irgendwie, das sind so die einfachen Mixed Drinks. Aber schmeckt ja auch Ginger Ale, natürlich Bourbon Ginger Ale, Rye Ginger Ale, schmeckt eigentlich immer. Also muss man halt das Mischungsverhältnis dem Alkoholgehalt anpassen, weil die, ich sag mal, die handelsüblichen amerikanischen Whiskys haben halt immer 40 Volumenprozent oder nicht viel drüber.
Ja.
Und wie man jetzt als langjähriger, wollte ich gerade sagen, aber langepisodiger Hörer des Bildungstrinken-Podcasts weiß, ist ja Maya ein Verfechter in fast allen Fällen, nicht immer, aber fast allen Fällen von etwas mehr Alkohol im Destillat. Und jetzt geht es darum, das zu mixen. Es gibt natürlich unendlich viele American Whiskey Drinks, aber wir fangen jetzt mal in dieser Einsteiger-Folge mit Halbwissen, Bourbon und Rye, fangen wir mal an, so über die ersten 3, 4 zu reden. Und wie gesagt, da Rye Whiskey, ich glaube geschichtlich, wenn ich das richtig sagen darf, sozusagen der mehr der Ur-Whisky ist oder der ältere Whisky, sollten wir vielleicht ihm zu Ehren mit einem Drink anfangen, der sehr berühmt ist, und das ist der Manhattan Cocktail. Manhattan Cocktail ist sehr, sehr simpel. Das ist, man sagt, 2 Teile Whisky und 1 Teil italienischer Wermut. Jetzt werden wir natürlich spezifischer, dann findet man in Büchern 2 Teile American Whisky, weil sonst wäre es kein Manhattan und 1 Teil italienischer Wermut.
Muss man ja
genau. Auch, wenn man jetzt ganz richtig sein will, muss man sagen, 2 Teile Rye Whisky und 1 Teil italienischer Wermut. Dazu kommt eigentlich in der Regel immer ein Cocktailbitter, also Angostura oder Bucas oder irgendwas, was dunkel und würzig ist. Man nimmt keinen Orange Bitter, also diese dunklen Cocktailbitter. Und man rührt das Ganze kalt. Ich liebe dazu die guten Cocktailkirschen. Nicht die, die wir beerdigt haben. Nicht die schlimmen, sondern die echten, gut eingelegten. Und dann ist es so eine Glaubensfrage, ob man sagt, da kommt noch ein Twist Lemon drauf, das Öl oder nicht. Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Der eine so, der andere so. Aber wie gesagt, ein Original Manhattan Cocktail wird eigentlich, was wir neuerdings wissen, immer mit Rye gemacht. Wir haben das seinerzeit anders gelernt.
Der wurde ja lange mit Bourbon gemacht.
Der wurde, genau, weil man, wenn man jetzt viele alte Bücher liest, muss man wissen, warum das so ist. Das ist einfach so ein bisschen verloren
gegangen. Also auch Verfügbarkeit oder?
Das hat was mit.
Oder Gefälligkeit.
Das hat was so ein bisschen mit der Prohibition, glaube ich, zu tun. Weil in dieser Zeit gab's keinen richtigen amerikanischen Whisky, zumindest offiziell. Und da hat zum Beispiel, wir haben dann früher in der Berufsschule gelernt, ein Manhattan wird immer mit Canadian Whisky gemacht.
Ja, okay. Und Canadian Whisky ist oft Bourbon-Style, also mit
Mais. Nee, ist oft Roggen, Rye. Also die Urmachart von Canadian Whisky früher, das, was wofür berühmt wurde, war auf Rye-Basis. Mittlerweile ist der meiste Canadian Whisky billiger Mais und ist billiger Whisky, weil es oft ein Massenprodukt ist. Wobei ich sehe gerade, es gibt Kopfschütteln zum Canadian Rye Whisky. Ich habe was falsch. Ich freue mich auf Updates. Bildungstrinken, darum geht's. Wir wollen was lernen.
Nämlich, Canadian Rye Whisky ist eigentlich halt Doch, auf Maisbasis.
Ja.
Und heute wird, also nicht nur, also heute wird eigentlich seit zwei Jahrhunderten auf aus verschiedenen Getreiden hergestellt. Und sie haben dann irgendwann angefangen, Roggen als Geschmacksstoff hinzuzufügen, quasi in dieser Mischung. Mhm. Und dann fing man an, diesen mit Roggen destillierten Whisky als Canadian Rye zu bezeichnen. Aber das ist keine Voraussetzung, dass sie aus
großteilig,
oder? Größtenteils Roggen bestehen muss.
Das war sozusagen der Flavoring Agent.
Jawohl.
Die Parfümeure jawohl. Aus Kanada haben mal ein bisschen Rye um sich geschmissen. Okay, sehr gut.
Wieder was hier lernen.
Ja, ich freue mich, Herr Bauer. So, und zu der Zeit, als in Amerika die Prohibition anfing und der Alkohol verboten wurde, ist man natürlich ausgewichen auf kanadischen Whisky. Das war ja nun mal an der Grenze, das konnte man rüberspringen. In Mexiko gab es keinen Whisky, da konnte man nur Tequila holen. Auf der anderen Seite gab es dann Whisky, das waren die Kanadier. Wie auch immer, dadurch gab es zum Beispiel in vielen Barbüchern, so denn die ein bisschen später geschrieben wurden, gab es so dieses ein Manhattan ist Canadian Whisky.
Ja, genau.
Was nicht stimmt, und Canadian Whisky ist oft durch eine spezielle Lagerung und Fässer und andere Hersteller. Ja. Das ist ja sehr lieb, sehr mild, hat sehr viel Vanilletöne.
Da hat man und natürlich nachher.
Ist schon ganz langweilig. Also ich fand den Drink so, ja. Ich weiß nicht, ob den das erste Mal so hier, wenn ich mit, ich hab den bei, wie hieß der Barkeeper? Omid. Da war ich irgendwie so 20, habe meinen ersten Manhattan getrunken und dachte, was ist denn das für ein doofer Drink? Steht überall drin, schmeckt nicht. Lag wahrscheinlich nicht an Omid, sondern an dem blöden Whisky, den wir genommen haben. Und dieser Manhattan ist so ein bisschen der Ur-Rye-Classic-Cocktail. Dann gibt's eine Variante, die ist auch sehr berühmt. Manhattan, wie wir wissen, liegt in der Stadt New York. Und da gibt's einen anderen Stadtteil, der heißt Brooklyn. Ja. Und das ist auch ein alter Klassiker. Der ist ein bisschen anders. Der hat auch sehr viel Rye. Also, ich sag mal, zwei Teile Rye. Und dann streiten sich so die Geister, ob es ein Teil oder sogar ein bisschen weniger weißer Wermut ist. Und dann einen Schuss Maraschino und ein ganz bisschen Amer Picot. Sprich, ich habe diese Mischung starker Whisky. Roggenwhisky, Roggen Rye Whisky schmeckt immer kräftiger als Bourbon. Ist nicht so gefällig, hat ein bisschen mehr Charakter. Dann kommt weißer Wermut dazu, ähnlich wie bei Martini. Und statt der Bitters kommt jetzt so ein Splash Maraschino oder vielleicht sogar ein CL, je nachdem wie man es macht, und ein Hauch weniger am Meer Picon als Bitter. Und das ist der sogenannte Brooklyn Cocktail. Alle diese Drinks werden immer gerührt auf Eis und dann in ein Cocktailglas gegeben und getrunken. Auch da kann man natürlich die, finde ich, passt auch sehr gut, diese Cocktailkirsche, solange sie gut ist, und man gibt da Orangenzeste, oder da ist eigentlich oft mit Zeste wird das genannt. Das sind so die beiden großen Roggenwhisky-Klassiker. Und dann im Zuge dieser Cocktail-Revolution, die so irgendwann, also alle wieder angefangen haben, eher die alten Drinks zu machen und so. Das ist lustig, da haben relativ viele Barkeeper angefangen, ihre eigenen Manhattan-Varianten groß zu machen. Man hat das immer benannt nach Stadtteilen von von New York.
So viele gibt's da jetzt auch nicht.
Ja, wenn man, da kann man ein Buch von schreiben. Wenn man da richtig in die Tiefe geht, da gibt's etliche. Aber eine der im Le Lion Haupt- oder ganz oft gemixten Varianten, die habe ich früher halt immer im Bon Lion gemixt.
Greenpoint?
Genau, dann kam Herr Baumann, immer hat das getrunken, fand das super. Nachher kam Herr Kappes, hat das getrunken, fand das super. Und der Greenpoint wurde erfunden habe ich auch schon mal drüber geredet, über diese fantastische Bar Milk and Honey in New York früher. Leider jetzt umgezogen, das war Michael McIlroy. Und der hat das, glaube ich, 2005 erfunden. Und der Greenpoint sind bei uns 6 Centiliter kräftiger Roggen. Wie gesagt, wir haben früher gerne Sazerac genommen. Dann ist ein kräftiger Drink. Wir nehmen immer noch gerne Old Overhold Rye, wobei der immer so ein bisschen bei den Tastings sagt, ja, so doll ist er nicht. Ich finde es ein toller Mix. Whisky ist so entspannt. Ist ein guter, ist ein bisschen kernig, ist nicht so. Ich mag Old Overhold. Kommt übrigens von Jim Beam, aus der Jim Beam Distillery. Man nimmt 6 CL Roggenwhisky und dann nimmt man 1,5 CL Pont de Messe und 1,5 CL gelbe Chartreuse. Chartreuse Jaune. Und dann nimmt man einen Dash Angostura Bitter, einen Dash Orange Bitter, verrührt das Ganze. Cocktail Cherry, wer will Lemon Zest. Wir machen keinen Drop, nur das Flavor wird serviert. Fantastische Manhattan-Variante, die ein bisschen mehr durch diesen Kräuteranteil beim Chartreuse einfach schön würzig daherkommt und nochmal so diesen kernigen Charakter von Roggenwhisky unterstreicht.
Greenpoint ist aber ja schon wieder nur ein Ortsteil quasi von Brooklyn. Also wenn wir natürlich so immer weiter runtergehen, dann können wir...
Dann gibt es zum Beispiel den Ortsteil, den Teil Red Hook.
Ist das auch Brooklyn?
Oder? Ich glaube, es ist doch Brooklyn, müsste Red
Hook. Doch, klar, ja. Das ist...
Und ja, der doch, wurde auch im Make and Honey kreiert von einem anderen Barkeeper. Und der jetzt hieß
eine Liste von
Vincenzo Errico. Das war auch einer, der ich sofort im Borneo übernommen habe. Fand ich so cool, diese ganzen Abwandlungen von Manhattan seinerzeit. So, die Freunde haben ihn Enzo Errico genannt. Sehr simpel und ist übrigens benannt worden, weil es gab, die hat auf dem ersten BCB hat die einen fantastischen Vortrag gehalten, die hieß Lenell. Das war einer der legendärsten Spirituosen in New York. Das war der erste, weil das Problem ist ja, in Amerika ist es ganz anders. Da darf man ja nur pro Bundesland muss man Lizenzen kaufen, welchen Alkohol man, das ist ganz schräg, man darf keinen Alkohol verschicken über Ländergrenzen. Also, dass die Leute in Amerika noch trinken können, ist ein Wunder.
So viele Freihandelsabkommen weltweit gelten, aber ja, Interstate Commerce ist Wahnsinn.
Und ja. Dieser Shop war legendär, weil der hatte irgendwie alles, alles in der Hänge. Ich war da auch erst in New York Besuch, sofort zu Lenell, ganz kleiner Laden in Red Hook. Und ihr zu Ehren hat er diesen nach dem Stadtteil Red Hook benannt und das ist auch 6 Centiliter Rye Whisky und dann 1,5 cl Punt de Mes, das ist so eine Art Wermut, kein hundertprozentiger Wermut, und 1,5 cl Maraschino.
Was ist denn eine Art Wermut?
Ja, das ist, wenn man jetzt müsste man in die Geschichte von Punt de Mes gehen, das ist so eine Mischung aus. Ja, okay.
Wir machen wir beim Wermut-Thema,
haben wir noch nicht so, haben wir noch nicht so richtig zu Ende. 6 cl Rye, 1,5 cl Punt de Mes, 1,5 cl Maraschino, auch wieder auf Eis, kalt gerührt, Cocktailglas, Cocktailkirsche, Red Hook. Dann dritter bekannter Drink, auch aus dem Milk and Honey, wie gesagt, für mich die Kaderschmiede des eloquenten Trinkens, des guten Trinks, nicht eloquenten Trinks. Das war von Chet Salmon, das ist der Bensonhurst, das ist jetzt nicht benannt nach einem, zumindest wüsste ich nicht, dass das ein Ortsteil so heißt. Heißt es so?
Bensonhurst, dann, weiß nicht.
6 cl Rye, 3 cl Dry Vermouth, 1 cl Maraschino und dann so ein Bach.
Doch, Bensonhurst, Brooklyn.
Okay, dann macht's wieder Sinn. Ich habe sich von Dunham Barspoon Chinar. Und das ist so eine Hommage an den Brooklyn, weil er wieder nicht an den Manhattan, aber an den Brooklyn, weil er wieder mit weißem Wermut arbeitet. Und wenn man da, ich finde das total faszinierend. Also diese Abwandlung des Manhattans auch gerade so in der jetzigen Zeit, so diese Variante. Eigentlich müssen wir, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sekunde. Und das auch mal
auch schon.
Estival Manhattan mit dem Dash Peach Bitter. Das ist sozusagen für die Fruchtigkeit für den Sommer. Der ist nur im Lillier, der aus dem Lillier kommt von den Kappes. Großartiger Drink. Das war unsere Variante sozusagen. Aber Estival halt, weil es der Sommer Manhattan ist, weil er zwei Dashes Pfirsich Bitter enthält. Was wir für sehr fruchtig halten für so ein anständiges Getränk. Und muss ja ehrlich sein. Und was ist bei uns, das hat der Philipp Bischof mal kreiert für uns, als er noch bei uns gearbeitet hat. Das war der Nühlkorb. Das ist sozusagen, wenn man Brooklyn rückwärts liest, weil er hat die...
Das weckt ungute Assoziationen.
Warum?
Alkohol rückwärts.
Ne, das Wort Brooklyn.
Ja, okay.
Und wenn wir das rückwärts lesen, heißt es Nühlkorb.
Ja.
Und wenn wir Nühlkorb, und weil er hat die Verhältnismäßigkeiten eines Brooklyns geflippt. Er hat gesagt, auch das mache ich rückwärts, das ist sozusagen mehr Wermut und weniger Rye. Aber dann hat er etwas gemacht, Spaß. Wofür ich ihn hasse und liebe. Ich liebe ihn ja nicht mehr. Er hat Nullipra Ombre Wermut genommen. Man kann ihn dafür hassen, weil der war nur ganz kurz eine Zeit lang verfügbar und eigentlich gibt's ihn nicht, weil eigentlich hat Nullipra die House Rule. Man kann den weißen Nullipra kaufen, den roten nicht in allen Märkten, aber in vielen, und den goldenen kann man nur in Marseille sozusagen am Werkstor meine Kiste mitnehmen. Dann gab es mal ein paar Mal irgendwie zwei, drei Großhändler, die es geschafft haben, dem was aus dem Kreuz zu leuern. Wahrscheinlich, weil es abgelaufen war. Keine Ahnung, warum sie es gekriegt haben. Auf jeden Fall gab es mal eine Zeit lang goldenen Nullipra am Markt. Das ist halt sehr würzig. Ist ganz toller Wermut. Und,
es ist toll, dass man dafür nach Marseille fahren
soll. Natürlich. Absolut. Dafür sollte man seine Urlaubspläne umlegen. Das war das für eine Frage hier von Bildungstrinkern. Auf jeden Fall, es gibt ihn manchmal. Manchmal
so findet Distillen man so wenig Zeit.
Nullipra Ambre, ich hasse ihn halt dafür, weil das Produkt so selten ist, dass man ihn nicht immer mixen kann. Das macht ja so einen Drink, aber auch speziell. Und dafür kann man dann Philipp auch wieder lieben und das hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Und das sind
so das die ist Abwandlung. Aber schon schwer elitär.
Ja, das wusste er seinerzeit aber nicht, weil das war ja, zu der Zeit war er verfügbar.
Na gut.
Da gab es ihn ein, zwei, drei Jahre. Und dann hat die ihre Hauspolitik wieder erinnert und gesagt, nee,
wir erinnern uns.
Ist doch cooler, wenn es hier nur abgeholt wird.
Na gut.
Wie auch immer. Da ist ja mittlerweile zu einem großen portorikanischen, amerikanischen Spirituosen-Konglomerat gehört. Vielleicht ändern die ihre Policy irgendwann mal. Das sind so diese ganzen, also wenn man jetzt, wie gesagt, American Whiskey nicht nur als Flasche zu Hause stehen haben will oder auf Eis trinken oder mit Ginger Ale, sondern in der Bar mit dem leichten Klugscheißer-Modus. Nein, also wenn man mal ein bisschen weg will von den Klassikern, wie gesagt, es gibt den Manhattan zum Einstieg. Die Rezepte sind natürlich simpel. Wie gesagt, 6 cl Rye nehmen wir, 3 cl italienischer Wermut, der Dash Angostura Bitter. Und jetzt fängt der Spaß halt an, nämlich welchen Whisky nehme ich? Habe ich einen 50%, den geht sogar noch höher. Welchen Wermut nehme ich? Nehme ich diesen aromastarken Antica Formula, ganz fantastischer, ein bisschen hochpreisiger italienischer Wermut, und die Puristen sagen, nee, zu viel Flavor, wir nehmen Punto Mess oder wir nehmen was mehr rough ist, wir nehmen was anderes. Also nur mit diesen 2,5 Zutaten, der Dash Bitter zählt vielleicht nicht, obwohl da kann man auch noch spielen. Da tun sich schon monatelange Studienarbeiten auf, wenn man das ernsthaft betreiben will. Aber man fängt an in der guten Bahn, anständigen Manhattan. Wie gesagt, man kann Brooklyn und dann arbeitet man sich über Greenpoint, Red Hook, Bensonhurst, dann muss man auch nach Hause, dann ist der Abend gelaufen. Vielleicht machen wir das auf 2 Abende.
Ich sollte die Liste der Brooklyn Neighborhoods verlinken.
Genau, ja, das ist gut. Vielleicht noch einen Namen unbesetzt, dann können wir noch einen kreieren.
Sheepshead Bay.
Sheep.
Oder Barren Island, klingt jetzt auch noch nicht so, als wäre da, naja. Ich bin immer wieder erstaunt,
wie und wenn krass Sie, das
mit diesen Rastern ist
hier. Wenn unsere Bildungstrinker hier große Gin-Trinker sind, es gibt ja einen fantastischen Gin-Cocktail, das ist der Negroni.
Den haben wir doch sicherlich schon mal erwähnt.
Das ist so richtig. Wir reden jetzt über American Whisky, das ist nur die Brücke, die ich bauen will.
Ach so,
eine
Brücke nach Amerika.
Eine Brücke, weil wenn wir jetzt wegfallen von und sagen, okay, diese Geschichte mit dem Manhattan haben wir verstanden, wir sind am zweiten Abend, wie machen wir weiter? dann sollten wir probieren ein Boulevardier. Das ist sozusagen der Negroni, wo man den Gin wegnimmt und jetzt ist Glaubensfrage, Bourbon oder Rye hineingibt.
Immer eine Glaubensfrage.
Ja, also ich glaube, die Geschichte ist wie folgt. Es ist Original Bourbon. Es wurde erste Mal erwähnt 1927 im Barflies and Cocktails von Harry McElhorn. Harry's New York Bar. Harry's Bar. Und ich glaube, er hat es nicht im Rezeptteil erwähnt, sondern da haben wir schon mal drüber geredet, als wir den Burn Fuselage hatten.
Ja.
Es gibt hinten diesen Teil, wo er über seine Stammgäste redet.
Oder
da,
Stammgäste.
Genau, wo sie ihre Lieblingsdrinks. Und da wird dieser Drink vorgestellt. Jetzt krieg ich es nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall gab es diesen, der heißt Erskine Gwaine oder sowas. Guyin, oder ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall, ich glaube, das war einer seiner Gäste. Und das war ein junger, reicher Amerikaner, der in Paris lebte und in seiner Bar trank. Und der hatte zum Beispiel auf der Rückseite der Originalausgabe von 1927 war eine große Werbung für ein Magazin, was er angefangen hat. Er wollte ein Pariser Literaturmagazin machen, was so state of the art und cool war. Und das Magazin nannte er Boulevardier. Da hinten auf dem Ding war eine große Anzeige und ihm, man sagt, vielleicht gibt's da eine Verbindung, weiß man nicht. Auf jeden Fall in diesem ersten Ausgabe steht er mit gleichen Teilen Bourbon, Campari und roter italienischer Wermut. Das heißt, man nimmt entweder im Mixglas alle 3 Zutaten kalt rühren und dann auf Eis. Ich würde es so trinken wie ein Negroni im Tumbler auf Eis. Man kann es natürlich auch straight abtrinken. Dann ist immer die Frage, Lemon Twist, Orange Twist passt sowohl beim Negroni, das eine oder das andere, als auch beim Boulevardier. Ich mag es gern mit beiden. Ich mache mal beides. Ja, das ist die niedersächsische Kompromissbereitschaft.
Wenn man sich entscheiden muss,
genau. Kann. Es gab nämlich eine zweite Ausgabe, es gab ein anderes Buch, das war das ABC of Mixing Drinks. Mhm. Und da wird da plötzlich mit Canadian Whisky geschrieben. Und da Canadian Whisky seinerzeit früher mal als Rye galt, gehe ich mal davon aus, dass daher diese Verbindung kommt, dass ein paar Rezepte immer mit Rye sind.
Ja. Also
und dann ist Canadian es halt Rye, wie gesagt, so eine moderne Boulevardier-Variante ist halt, dass man eigentlich den, wen wundert's, also es sind nicht nur wir, es machen auch andere Bars, den Whisky-Anteil erhöht.
Nun,
man
ja.
Nimmt dann bis zu 2 Teile Whisky und dann jeweils einen Teil Campari, einen Teil Rotenwermut. Und dann hat man wirklich, es hat nicht ganz so leichtfüßlich wie ein Negroni, hat so dieses Bittere, das Weinige.
Ich würde jetzt auch ein Negroni nicht unbedingt als leichtfüßig bezeichnen.
Nee, das stimmt, das kommt natürlich auf den,
also okay, wenn man den zum Frühstück trinkt, ist er auf jeden Fall auch nicht, das ist der nächste, aber leichtfüßig ist er, glaube ich, auch am Abend nicht.
Ja, auf jeden Fall ein fantastischer Drink, den man unbedingt probieren sollte, auf seine To-Do-Trinkliste setzen. Der Boulevardier, ein Negroni mit Bourbon oder auch Rye. Mit Rye wird er halt ein bisschen punchiger hintenrum und das passt, es funktioniert beides sehr gut. Anständiger, Hauptsache anständiger amerikanischer Whisky, darauf sollten wir uns einigen.
Okay, American Whiskey. Nicht Canadian Whiskey, nicht Irish Whiskey, nicht Scottish Whiskey, nicht. Was gibt's eigentlich noch? Canadian, American, Irish, Scotty.
Japanese
Whiskey.
Wahrscheinlich irgendwie Indian oder Jamaican so Whiskey. Länder, wo wir nicht wissen, wie es hergestellt wird. So. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, toller Drink, sollte man probieren. Und dann bin ich mir ehrlich gestanden nicht sicher, mir ist einer meiner absoluten Bourbon-Lieblinge eingefallen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Whisky Sour-Folge schon drüber gesprochen haben, weil es ist eigentlich, ne, am Ende des Tages ist es irgendwo eine Whisky Sour-Variante. Und der heißt Billionaire Cocktail. Ich bin mir nicht sicher, wenn, bitte ich um Verzeihung. Und der wurde kreiert im Employees Only. Ja. Einer der Inhaber, früher war da noch aktiver Bartender, jetzt macht er viele andere Projekte. Das ist der Dusan Saric, heißt er,
glaube ich, Saric? Saric, glaube ich. Ja, Saric.
Und der hat einen Drink kreiert, das ist der Billionaire Cocktail. Das ist so ein super Drink.
Ich weiß auch nicht, ob wir ihn schon ausführlich erwähnt haben.
Also an dieser, das ist alles, was ich vorher gesagt habe, auch wieder vergessen, kann man trinken. Aber wenn man ins Le Lion kommt, dann an die Bar setzen, einen Billionär bestellen. Nicht Millionär, damit gehen wir uns nicht ab, wir wollen Billionär. Im Original, also der Drink, das Rezept sagt halt starker Bourbon. Mal was mit richtig Wumms. Das macht da auch sehr viel Sinn. Im Original hat er Baker's genommen. Das ist normalerweise, ich glaube, es kommt von Beam oder ich weiß gar nicht, wie ich geguckt. Auf jeden Fall, das ist, meine ich, eine Abfüllung aus dem Hause Beam. Die ist 7 Jahre geaged und die hat 53,5 Volumenprozent Alkohol. Wir im Le Lion mixen den mit dem eben erwähnten Noirs Mill, den wir als Kaufempfehlung angedacht haben. Wir haben nämlich gerade wieder 24 Flaschen finden können in Deutschland und gekauft. Wenn die weg sind, wird es wahrscheinlich wieder Baker's. Also im Moment kann man den mit Noirs Mill trinken. Ich finde den dann noch ein bisschen besser. Der hat 57 Volumenprozent. Ist noch ein bisschen kerniger. Und für den Drink nimmt man 2 Teile, oder ich spreche mal in CL, 6 CL dieses kräftigen Bourbons, 3 CL frischer Zitronensaft, 1,5 CL Zuckersirup oder Simple Sirup und 1,5 CL guten Granatapfelsirup. Pomegranate, kein Grenadin nehmen. Yeah. Ich empfehle aus dem Hause Darbo, nehmen wir immer die Pomegranate Sirup, sehr gut. Das Ganze richtig gut shaken, dann nimmt man eine Cocktailschale und gibt ein paar Dash Absinth in die Cocktailschale. Man wäscht die Schale sozusagen mit Absinth, aber Vorsicht, nicht irgendwie den ganzen Badelöffel, nur so ein paar Tröpfchen, dass da so ein leichter ist, dass die Schale danach riecht.
Benetzt.
Genau, dann straint man diesen fantastischen, kräftigen Bourbon, eine Art Sour, in die vorgekühlte, Absinth-benetzte Cocktailschale. Herr Bauer kriegt gerade Durst. Und was man dann macht, und dafür liebe ich Tushan, man dekoriert das Ganze mit einem Zitronenrad. Das ist ja eine der großartigen Deko-Elemente, die uns verloren gegangen sind. Ein Relikt aus den 80ern, das Rad-Zitrone. Schön, das dann schön. So auf dem, wir fragen dann immer so, warum machst du denn da ein Rad rein? Das gehört sich so super. Hallo, ist eine Classic Bar. Der Erfinder hat gesagt, das gehört da rein und dafür liebe ich ihn. Ein Zitronen-Wheel, Wheel of Lemon kommt da rein. Fantastischer Drink. Ja.
Ach, so viel Deko, die es nicht mehr gibt. Macht man nicht mehr.
Man macht weniger Deko. Also es gibt ja immer so diese Zesten sind ja super populär geworden, weil sie ja geschmacksgebend sind.
Ja. Das, so. Ich weiß nicht, zählt es als Deko? Ich meine, sie geben ja auch Geschmack. Also.
Kommt drauf an, klar. Also, aber wir sind hier ja auch sehr reduziert mit Deko. Ja. Ich finde, wenn es elegant ist, warum nicht? So, und ich bin ein großer Freund von Das Auge trinken mit, aber wahrscheinlich ist meine Vorstellung von Das Auge einfach unterschiedlich von so einem
Handel. Spiraltrinkhalme, meterweise Sahne.
Genau, das ist halt leicht gesagt, wenn man sagt, Das Auge trinken mit, und dann ist manchmal schwierig, doch lieber mehr wegzulassen, als am lieb ist. Man ist immer so, ich bin nicht so ein Freund von, ich finde halt, es ist ein Getränk. Es spricht überhaupt nichts gegen ganz fantastische Dekorationen, aber grundsätzlich, ja, so, ist unsere Philosophie, ist so, oder meine, ist zu sagen, lass uns doch lieber was Anständiges im Glas haben, der Rest muss so zuarbeiten und nicht nerven, und dann ist das auch okay. Aber wer jetzt irgendwie, ach, ist das schön, ja, aber schöner ist ja, boah, schmeckt das gut, das ist viel besser.
Form, Follows, Function, und so.
Wie auch immer. Ne? Genau, ich denke übrigens gerade, wo ich mir hier den Speiseröhren brennenden Stack Junior mit 67 Volumenprozent, und das ist, glaube ich, auch die letzte Flasche und sie ist nur halb voll. Aber vielleicht sollten wir damit mal einen Billionär probieren. Sind nochmal 10% mehr Volumen, nochmal mehr Charakter.
Das dachte ich auch kurz, als du eben meintest, dann nehmen wir den Noirs Mill, weil der so viel
Da werden wir gleich mal gleich 18 Uhr, da tappern wir runter zu Herrn Kappes. Mit unserer halbvollen Flasche.
Moin.
Ja, guten Mach doch Tag. Puh, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. So machen wir das.
Ein leichtes Mittagessen und dann ein
Radadrink. Doch, ich hatte bestimmt keine. Kleines hatte ich. Also es war früher.
Ja, ja, ich auch.
Ich brenne noch mal kurz die Speiseröhre weg.
Damit gurgeln. Also das ist schon... Wenn man wirklich versehentlich in das Glas reinatmet und das einfach so in die Augen treibt.
Wo war hier die Anti-Hust-Taste?
Eine Räuspertaste und eine, oh mein Gott, ist der stark.
Ja, wir brauchen keine Räuspertaste, wir brauchen so eine Achtung, es brennt-Taste. Das ist echt brutal. Also so ganz ohne Eis, ich mag den ja auf ein Stück Eis, aber so warm hier so bei 23,5% Bürotemperatur ist mir fast, ich sag das ja ungern, aber es ist mir ein Hauch zu hart.
Ja, er setzt sich auch so ein bisschen fest über.
Das macht auch die Nase frei. Schön.
Ja, nicht so dauerhaft, wie ich gehofft hatte.
Verstehe, von dem muss er mehr trinken.
Ein bisschen am Schniefen, aber ja. Vielleicht muss ich ihn durch die Nase ziehen.
Bitte nicht.
Na gut, dann nicht.
Ja, das war eigentlich so ein bisschen das, was ich vorbereitet hatte für meine, vor einer Stunde unsere Entscheidung, lass uns doch über American Whiskey reden, weil du hast gesagt, wie wär's mit Sherry? Ich hab gesagt, nee, da muss ich noch ein bisschen was nachlesen. Ich so, also ich weiß so viel, aber das stimmt, glaube ich, alles nicht mehr. Dann hast du gesagt, lass uns über Wodka reden. Ich hab gesagt, werde ich nie im Leben machen.
Das wäre aber lustig, jetzt so als Gegen auf diesen, oh, alle reden von Gin und Gin ist so toll.
Ja, lass uns einfach nicht über Wodka reden. Lass uns, ich hab's, nee, ich möchte hier an dieser Stelle, nein. Ich möchte da auch, ich hab da letztens auch mit Klaus-Stefan Reiner und so, da gab's irgendwie... Ich glaube, das war bei Mixology, schätze ich, sehr tolles Magazin. Im aktuellen Magazin übrigens ein schöner Artikel, klar, also finde ich sehr schön, über André Busch. Mhm. Von der American Whiskey Boilerman Bar. Übrigens das große Thema in der Boilerman Bar ist, der Fokus liegt auf American Whiskey. Wer also mal viel probieren möchte, vor allen Dingen schenken wir das da alles in Unzen aus, also 3 Zähl, das ist immer ein bisschen weniger. Man kann also mehr probieren, kleines Craftbier oder normales Bier nebenher und dann geht das auch.
Also ist das Barback da sehr farblich sortiert.
Ist es so?
Ja. Ah, nach Farbe. Ja, es ist wunderbar. Ja, wahrscheinlich wirklich? Zufall, weil es so viele
Whiskys gibt. Nee, bestimmt oder? Nicht. Wahrscheinlich seid ihr beide vom gleichen. Ich bin ja auch so. Wie nennt man die Jungs? Forrest Gump? Wie heißt nochmal die Krankheit?
Nicht nee? Pathologisieren. Böse.
Nee? Nein. Also ich wäre ja so. Ich bin auch. Nein. Wie nennt man das denn nochmal?
Egal. Lass uns nicht über Diagnosen reden.
Ja, wir sind ja auch kein Diagnose-Podcast. Genau. Nein, verstehe. Ja, nein, habe ich verstanden. Herr Bauer.
Okay. Ich fand es schön, dass es farblich sortiert.
Ist doch schön. Ich bin auch so. Das wollte ich sagen.
Ja.
Wo wir hier ist. Ich mache jetzt nicht auf. Da habe ich mich mit ein paar Backen unterhalten. Das nervt auch. Wie gesagt, es gab jetzt 1-2 Artikel so. Das nervt überhaupt nicht. Es gab 1-2 Artikel auch im Mixology, wo die so waren. Ja, weißt du, jetzt lass uns doch mal alle locker bleiben und man kann ja auch so hier die ganzen Drinks der 90er wieder cool machen und wir können ja auch ein...
Man muss ja jetzt keinen Wodka Lemon wieder cool machen, aber...
Nee, ich finde, wie gesagt, es ist ja immer eine Frage, man kann jeden Drink anständig machen, aber ich finde so... Ja. Ich bin so froh, dass ich endlich nicht mehr dieses ganze dumme Wodka, Cranberry, Wodka, Red Bull, Wodka, Wodka, was ich 10 Jahre lang als kleiner Barkeeper Dummheit, Verwirkungstrinkern machen muss. Und deswegen, sehr geehrter Herr Schlemmer, nee, wie heißt der Redakteur? Stremmel? Ich stehe zu meinem anfänglich aus dem Zusammenhang gerissenen von Ihnen markierten Zitat. Wodka als Wirkungstrinken. Ich weiß, dass es
Ich wollte ja auch gibt. Nur anmerken, dass Wodkas doch relativ verschieden sind und nicht so neutral,
wie man behauptet. Aber es gibt so viel Schönes zu erzählen mit Geschmack. Ich rede jetzt nicht über Wodka. Ich habe da auch keine Ahnung von.
Okay.
Die abschließende Folge. Ich weiß nichts von Wodka. Genau, wenn wir aufhören mit dem
Podcast. Wir keine Themen
mehr haben. Die finale Bildungstrinken-Folge, wenn wir in unseren Ruhestand setzen. Die wird Wodka sein. Und dann auch in einer epischen Breite.
Okay. Die 7 Stunden Sonderfolge.
Sowas. Das machen wir so auf viele
Kassen. YouTube-Livestream.
Wenn er seine Reden gehalten
hat.
Der hat sie nicht hingesetzt. Und so, ja. Über Wodka. Dann fangen wir mal an bei den Zahn und noch vorher. Und
aha. Ist klar.
Sehr gut.
Der Werdegang der Kaffee.
Aber ich finde die Idee, mal so ab und zu eine epische Folge zu machen, auch nicht schlecht.
Da müssen wir aber wirklich auch Livestreamen und Anrufe
nehmen. Müssen wir uns vorbereiten.
Was? Nein. Vorbereiten? Doch. Je live, desto weniger vorbereitet.
Verstehe. Kann man ja darauf. Also, für mich wäre es das. Der Freitag ist schon wieder.
Ja, halb leer.
Herr Bauer muss ans Schneidebrett sozusagen. Pult.
Chop, chop, chop.
Genau. hier die Folge zusammen choppen.
Das wäre eigentlich auch mal ein ganz cooles UI, wenn du so auf dem iPad
mit
so einem Nutzerinterface, einem Nutzerschnittstelle.
Ach, User-Interface.
Wenn du so schneiden wirklich mit einem iPad und einem Art Messer machen könntest, das wäre eigentlich ganz geil.
Die Welt steht ja offen.
Kickstarter, jetzt.
Achso, ich habe eine Sache vergessen, sehe ich gerade. Es gibt sogenannte Moonshine-Whisky oder White Box. Ja. Die kommen gerade auch wieder. Es kommt auch aus Amerika. Das ist hell. Das ist eigentlich sozusagen die neutrale der Getreidebrand und nur ganz kurz gelagert.
Da hatte ich das, wie heißen die?
Buffalo Trace. Achso, das
die hatten da auch einen auf dem BCB.
Okay, den kannte ich gar nicht. Weil eigentlich ist das ein Begriff, der zum American Whisky gehört. Der wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen übernommen. Ist, glaube ich, nicht geschützt. Also man nennt das White Dog. Das habe ich schon mal ein paar Mal bei Wodka gehört. Wobei Wodka eigentlich eh nicht gelagert wird. Deswegen fand ich es ein bisschen lustig. Und das heißt also ungelagerter Whisky oder Moonshine oder nur ganz kurz gelagert.
Ja.
Und das ist lustig. Es gibt zum Beispiel eine Abfüllung von Bullet Rye. Bullet aus der Bullet Distillery. Ja. Nee, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Bullet, Quatsch.
Und
Buffalo. Tut mir leid. Das ist der Stack. Die 67% die sich langsam durch die brennende Speiseröhre im Magen angekommen ins zentrale Nervensystem vorarbeiten. Und also aus dem Haus Buffalo Trace gibt es White Dog.
Okay.
Und das ist lustig, weil das riecht nach Cachaça und frisch, also natürlich nicht Zuckerrohr, aber ich finde, das hat so Aromen wie...
Das schmeckt auch ganz interessant.
Das ist sehr schräg, also das gibt es meist auch in kleinen Flaschen. Ist viel, was lustig ist, manchmal ist es teurer als die Abfüllung, die 4 Jahre gelagert hat, was ein bisschen schwachsinnig ist, weil es kommt ja gerade vom Hahn sozusagen.
Das ist ja neu.
Genau, aber also wer sich dafür interessiert, mal kaufen, und das mag ich zum Beispiel sonst in der Regel so als Sour oder so, weil das hat so eine... Das ist schräg. Ganz anders?
Ja.
Aber zu empfehlen.
Ich war auch sehr irritiert, als ich davor stand, da an dem Stand der Saarländer. Ich glaube, wie heißen sie? Capulet oder so? Irgendwas aus Romeo und Julia, glaube ich. Oder Montage, egal. Und unter anderem, ich glaube, er heißt sogar Moonshine bei ihnen.
Ja, das wird oft benutzt.
Ja. Da steht Whisky drauf, aber es ist klar. Okay. War lustig. Wurde auch irgendwo aufgenommen, glaube ich, dieses Tasting.
Aber vielleicht abschließend... für den Bildungstrinker und die Homebar, was für Bourbon hast du zu Hause?
Elijah Craig und...
Ja, es ist leider echt so das Mittel der Wahl, Elijah Craig 12. Ja, es gibt viele
Fantasien. Ja, ich hatte mir geschworen, mit Whisky sehr vorsichtig zu sein, weil ich sonst halt, wenn du von allen Kategorien die einen kaufst, dann hast du halt 40 Whiskys da stehen.
Ja, verstehe.
Da hast du einfach kein Haus, kein Dach mehr über dem Kopf. Naja.
Verstehe.
Deshalb habe ich halt den Glenfarclas, den Elijah Craig und einen, wie heißen sie noch? Glenrose.
Das heißt, es gibt einen Custamato. Das ist der Glenfarclas.
Ja.
Sehr gut.
Es ist der Glenfarclas.
Sehr gut.
Ich wünschte, es gäbe noch mehr davon.
Es gibt ja noch, aber es wird langsam
eng. Es wird teurer schon.
Jetzt wird es teurer, steigt im Preis, ja.
So ein guter Whisky.
Das ist wirklich, ja, finde ich auch. Und, Elijah Craig, super. Mhm. Ich glaube, die Geschichte dazu ist irgendwie, ich weiß, aber ich habe das immer mal gehört. Angeblich hätte ich glaube, es war ein
geistiger
Elias Craig, der alte Craig Elias, der war sehr geizig, sagt man. Und irgendwie hat er mal, der hat Whisky, ich weiß gar nicht, ob legal, illegal, seinerzeit war es noch nicht so wild. Und man sagt, es gibt so eine Geschichte, die sagt, er hat Fässer gekauft, aber weil er irgendwie geizig war und hat er alte Fischfässer gekauft. Oder irgendwas, was da drin war, und hat gesagt, die kann ich auch noch nehmen, warum soll ich die wegschmeißen? Wir kriegen den Vorgeschmack daraus und hat die dann ausgebrannt. Und man sagt, dadurch hat er den Meilenstein für die amerikanische Bourbon-Herstellung in diesen ausgebrannten Fässern, was diesen Vanille und diese Töne gibt, gelegt. Und die Geschichte fand ich ganz charmant, aber es gibt eine 12-jährige Variante aus dem Haus, Elijah Craig. Die wird nie enttäuschen. Die macht extrem gute Whisky Sours. Die macht extrem gute, also wie gesagt, das Feld ist riesig. Es gibt so viele tolle Bourbons. Den finde ich wirklich gut. Wenn man sagt, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Wie gesagt, wer ihn findet, Sazerac Rye, wer ein Rye Whisky ist, nicht zu bekommen. Der Rittenhouse Rye, 100% bonded, gefällt mir gut. Sehr gut. Der 1776, auch wenn das jetzt so ein Rye ist, der irgendwie von der dunklen grauen Eminenz mit einer Lügengeschichte und so. Aber am Ende des Tages zählt ja auch das Produkt. Der gefällt mir gut und gibt gute Manhattans.
Aber der Layer Craft 12 ist halt nochmal eine ganz andere, ja, was Verfügbarkeit, Preis angeht.
Und wer irgendwie was Besonderes haben will, wie gesagt, ich finde wirklich diese Abfüllung von Noah's Mill im Moment ganz toll. Die ist kräftig, die ist nicht so bekannt. Da kann man auch mal den Bekannten, also seinen Bourbon-Freund mit meisten beeindrucken. Klar, wer da im Detail geht, da kann man natürlich Unmengen rauskramen, aber das ist wirklich eine anständige Qualität. Die finde ich sehr schön. Und dann finde ich ganz, wer sich so ein bisschen für das Thema interessiert, einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, Thomas Domenik, hat gerade ein Buch geschrieben. Ja, stimmt. Finde ich wirklich schön. Also ich finde es lustig, wie er es gemacht hat. Er hat neben der Arbeit hier in der Bar hat er einen, jetzt muss ich es hinkriegen. Ich krieg's nicht hin. Irgendwas hat er gemacht. Spirit of Wine. Es gibt so einen Kurs, der ist in einem Wine Advisor. Es gibt so einen.
Ja.
So eine Art Sommelier-Ausbildung und für Spirituosen und so eine, also es ist sehr angesehen und die hat er gemacht und dafür musste er eine Art Abschlussarbeit schreiben und die hat er über das Thema, ja, eigentlich hat er die geschrieben über Devil's Cut, glaube ich, über diesen,
also speziell
Jim Beam,
sogar.
Genau. Und was Jim Beam macht bei dem Devil's Cut ist so eine alte Geschichte, die, eine alte Tradition haben sie aufleben lassen und zwar hat man, oh Gott, jetzt habe ich mich hier auf dem Feld begeben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig hinkriege. Also man lagert ja den Whisky in Fässern und wenn man den Whisky rausgibt, sozusagen in Flaschen füllt, dann ist ja noch eine Menge Whisky in den Fässern. Und zwar in den, im Holz. Das ist gar nicht so wenig.
Also das dann
hatten,
frisch gepresst.
Haben die angefangen, da hat man ein bisschen Wasser reingegeben und dann haben Kinder angefangen, die mussten die immer rollen die ganze Zeit. Und dann hat man immer das Wasser damit, da konnte man noch richtig viel Whisky und Aroma rausholen über die Zeit. Und dann hat man das auch noch abgefüllt oder mit reingegeben und verschnitten. Das nannte man dann den Devil's Cut, weil das irgendwie noch so der
Angel's Share geht.
Genau, der wie auch immer, kommt aus dem Holz, wurde rausgeholt. Und da hat er eine ganz interessante Arbeit geschrieben über einmal die Methodik und dann natürlich geht dann in diesem Sinne ja ganz viel über den Fassmarkt, über Fässer. Und das ist ja zum Beispiel bei diesen ganzen, bei super vielen Herstellern, die haben ja immer als Basis Bourbon-Fässer oder American Whiskey-Fässer. Mhm. Deswegen kann man sehr dankbar sein, dass es Jack Daniels gibt und dass sie so viele Millionen Liter im Jahr verkaufen, damit es zumindest genug Fässer auf dem Weltmarkt gibt, benutze Bourbon-Fässer. Weil das Thema meiner Meinung nach ist bei American Whiskey oder zumindest bei Bourbon, es müssen immer frische Fässer sein. Dadurch sind jedes Jahr Millionen Fässer leer und die werden dann verkauft an Scotch, die einen Bourbon-Finish machen und alle anderen, die nochmal einen Bourbon-Finish machen und deswegen gibt es so viele Fässer auf dem Markt. Und er hat dann sozusagen das Betrachtung gesagt, was passiert denn, wenn in der Summe alle anfangen, dieses Verfahren zu machen. Mittlerweile müssen ja nicht mehr Kinder das hinschieben, das können ja auch Automaten machen oder wie auch immer. Und, ganz interessant. Aber wie heißt seine Diplomarbeit? Also er hat das jetzt als Buch rausgebracht, Sweating the Cask. Es wurde gerade auf Mixology EU rezensiert.
Ich habe mich aber eigentlich auf dem BCW schon mit ihm verständigt, dass wir ihn da mal interviewen wollen.
Achso, können wir auch nochmal machen. Das wäre dann so, also jetzt, ich würde sagen, diese Folge nennen wir Bourbon ein hoffnungsloser Einstiegsversuch. Wäre so ein eleganter Untertitel. Und auch realistisch sozusagen. Und da können wir mal Thomas Domenik, können wir mal einen hier nehmen, der richtig Ahnung hat. Sowas.
Was da zur Abwechslung?
Ja, zur Abwechslung. Und wie gesagt, ein schönes Buch schreiben, wer sich so ein bisschen für, da macht er so einen ganz netten, da geht es viel um die Politik, die verschiedenen Häuser, wer macht was, das, was wir auch so ein bisschen besprochen haben, dass da ein bisschen viel Fake
gemacht. Die verschiedenen Häuser, das ist auch geil.
Ja,
hat so aus dem Game of Thrones.
Und dann hat er das mit seiner sehr eigenwilligen österreichischen, also wer hier war und Thomas kennt und mag, findet das Buch super. Wer ihn vielleicht nicht kennt, muss wahrscheinlich an drei Stellen mal schmunzeln, wie er es geschrieben hat. Ich find's super. Es heißt Sweating the Cast, heißt das, Entschuldigung. Und das wird nur im Eigen, also es gibt's mittlerweile auf Amazon, aber er macht's eigentlich im Eigenverlag. So ist der Österreicher, finde ich auch gut. Und das ist auf seiner Webseite, die heißt bourbonbuch.de. Und da findet man das Buch und ein bisschen was von Thomas. Und wer sich zum Thema interessiert und irgendwie so ein, mal nicht den typischen Einstieg in ein Thema haben will, dass man erst so eine Art Bibel kauft und dann irgendwie alles lernt über die Herstellung und den ganzen langweiligen Kram. Und das ist so ein, irgendwie so ein lustiger Direkteinstieg mit ein bisschen. Das ist schon, ich finde es gut. Ich finde das Buch gut. So. Herr Bauer, ich muss runter, wir müssen arbeiten. Wir müssen erstmal ein Stack
trinken hier.
Stack. Genau, also werte Bildungsträger, gehen Sie in Bars, probieren Sie American Whiskey, trinken Sie Manhattans, Brooklyns, Newcops.
Soll ich jetzt die
Greenpoints, Red Hawks, Bensonhurst, dann übergehen zu der Negroni-Variante Boulevardier und zum Abschluss trinken wir ein bisschen mit Frische und Absinth und sehr viel alkoholischem Bourbon, den Billionär, und dann gehen wir nach Hause.
Und irgendjemand sollte mal googeln, welche der Stadtteile von Brooklyn noch nicht in Cocktails verwurstet worden.
Genau. Dann warten wir auf die nächste coole Manhattan-Variation.
Die Prospect Heights zum Beispiel.
Genau.
Oder ein Windsor Terrace. Ja. Shaken, not stirred.
Ja. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, gerne E-Mails schicken. Wir tun, was wir können. Wir helfen Leuten global auf diesem Planeten. Wir müssen jetzt schon nach Shanghai schicken. Finde ich super. Und erkunden, wo es gute Bars gibt. Und wir freuen uns über Feedback. Und wünschen heute Abend, ich glaube, es wird am Samstag veröffentlicht, um 18 Uhr, sozusagen, man könnte das im Bad, wenn man sich gerade fertig macht, für den großen Abend nochmal sozusagen die Gesichtsmaske, baden, genau, oder was auch immer passiert, trinken Sie gute Drinks. Viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Woche.
Eine Whisky-Maske auflegen.
So auch immer, wie auch immer. Also schönen Abend. Bis zur nächsten Woche.
Anyway, cheers.
Genau. Und Herr Bauer, hier nochmal einmal den Speiseröhre
abbrennen. Moment.
Cheers.
Hast du jetzt eingeatmet? Aspiration von Bourbon.
Boah, wir brauchen Eis. Also ein Stück Eis. Kein Maracuja-Flip, sondern.
Eis hätte ich jetzt aber auch.
Bourbon-Eis. Oh.